Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 278. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute die volle Kapelle. Zum einen Pascal.
Hallo.
André.
Moin.
Und die wunderbare Theresa.
Hallo.
Ja, ich muss natürlich ein Status-Update geben, nachdem sich, ich will jetzt nicht sagen, sehr viele Leute Sorgen um meine Zähne gemacht haben, aber zumindest eine Handvoll. Der Zahn ist wieder vollständig dran. Es war tatsächlich das Stück Füllung, was ich damals, nachdem ich dort mal bei einem Bäcker ein sehr hartes Baguette gegessen hatte, ich glaube, das war 2016 oder 2017, und da ein Stück abgebrochen war und ich eine Füllung bekommen habe. Und genau dieses Stückchen Füllung ist tatsächlich jetzt beim Nussriegelessen letzte Woche abgebrochen. Das hat sich jetzt bestätigt und ich war super schlau. Ich bin dann Montag zur Behandlung gekommen und meine Zahnärztin hat dann gesagt, ja, normalerweise hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte Ihnen jetzt für 180 Euro eine neue Füllung reinmachen. Vielleicht übernimmt die Krankenkasse das. Oder es wäre natürlich gut gewesen, wenn wir das Stück Zahn noch hätten, was sie verloren haben. Ich greife in meine Hosentasche, habe schön eingetütet, nicht fast so gut wie Mediabook eingetütet, habe ich mein Stück Zahn, lege ihr das hin und habe gesagt, heute haben wir Geld gespart. Und dann hat sie mir das wieder rangemacht. Und es sieht aus, als wäre nie was gewesen. Und das war eine sehr positive zahnärztliche Behandlung. Von daher vielleicht mein persönliches Wochenhighlight. Und ich habe aber gehört, ich war nicht der Einzige, der beim Zahnarzt war in dieser Runde, in dieser Woche. Theresa.
Ja, ich war heute früh um 8 direkt dort und wie ich eben erfahren habe, bin ich immer noch nicht. Also ich bin nicht mal die Zweite. Es gibt noch eine Person hier, die heute auch beim Zahnarzt war.
Und auch noch Bonusmeilen quasi abgegriffen hat, Pascal. Oder was ist da passiert?
Auch um 8 Uhr tatsächlich. Wir waren zeitgleich beim Zahnarzt. Fantastisch. Ist natürlich erstmal super nervig, weil ich früh aufstehen musste. Ja, ich habe bei der Praxis letztens, weil ich glaube ich per E-Mail nicht aufgefordert, aber so eine automatische Erinnerung bekommen habe, ich kann ja auch die Praxis bewerten, habe ich es einfach mal getan und habe heute von einer Zahnarzthelferin, die ganz aufgeregt in den Raum kam und sich ganz herzlich bei mir bedankt hat für diese wunderschöne Bewertung, so süße Pfefferminzbonbons geschenkt bekommen in einer kleinen herzförmigen Plastikschachtel. Und das war mein Highlight dieses Zahnarztbesuches.
Da hat er wieder abgegriffen.
Da habe ich abgegriffen, ja. Also in der Hinsicht Empfehlung an alle, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr denn auch positiv eurer Zahnarztpraxis gegenüber gestimmt seid, bewertet diese doch. Vielleicht bekommt ihr gratis Sachen oder werdet einfach noch freundlicher behandelt als ohnehin schon.
Ich könnte jetzt direkt überspringen und sagen, aber falls ihr noch viel toller seid, dann bewertet doch unseren Podcast positiv. Aber das machen wir gleich. Ich habe noch eine kleine Geschichte aus dem Wartezimmer. Und zwar war da wohl ein Neupatient, heißt das so? Erstpatient? Mhm. Nee, ja, Neupatient. Und die freundliche Zahnarzthelferin hat ihm dann diesen Bogen, Pascal, du weißt das, dieses Tablet gegeben, um dort ein paar Sachen auszufüllen, so eine Anamnese heißt es, glaube ich. Und er sollte dann noch die Datenschutzerklärung unterschreiben, weil er hätte das wohl vorher nicht gemacht, als sie ihm zum ersten Mal das Tablet gegeben hat. Und dann hat er mit seiner Freundin diskutiert. Meinte so, das unterschreibe ich nicht, das mache ich nicht. Und dann kam sie zurück und erklärte, ja, ich dürfte sie halt nicht mal mit Namen aufrufen hier im Wartebereich, wenn sie das nicht unterschreiben. Das könnte echt ein bisschen schwierig werden, ich dürfte sie nicht anrufen, wir dürften keine Termine machen und so weiter und so fort. Ich dürfte mir ihren Namen nicht aufschreiben, wenn wir einen Termin machen. Und dann meinte er so, na, mache ich nicht. Und sie hat das super freundlich gemacht und Es war, glaube ich, auch eine schmerzhafte Behandlung, die ihm bevorgestanden hätte. Aber er hatte, glaube ich, auch schon Schmerzen. Und dann meinte seine Freundin, ja, unterschreib das doch, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und dann auf einmal hat er eine Begründung gesucht und meinte so, ah, nee, die sind hier so unfreundlich hier. Ich gehe jetzt einfach, ich möchte es nicht. Merkst du nicht, wie unfreundlich die sind? Und meinte er so, ja, die ist doch ganz nett. Nein, ich fühle mich hier schlecht behandelt. Und dann sind sie rausgegangen. Das war so lächerlich. Nur weil er da diese DSGVO-Verordnung da nicht unterschreiben wollte. Weil er wahrscheinlich irgendwie so einen Aluhut oder sowas getragen hat heimlich. Keine Ahnung. André, du warst nicht beim Zahnarzt, aber du gehst auf große Geburtstagsreise nächste Woche. Wo geht's hin?
Geburtstagsreise, ja. Nicht geplant, also nicht des Anlasses wegen, aber Zufall, genau. Schon mal Ankündigung. Ich werde die nächsten 2 Wochen nicht dabei sein, auf jeden Fall. Ich bin mal im Urlaub und zwar mein erster richtiger Urlaub seit
Japan, ne?
Ja, eigentlich schon so richtig, ja. Ja, seit 2018. Holy shit. aber auch wirklich tatsächlich mal so seit Corona quasi natürlich Start, der erste richtige Urlaub. Ich fliege 10 Tage nach Island.
Das ist richtig geil.
Ja, habe ich schon richtig Bock, wollte ich schon ewig hin und hat sich jetzt ergeben. Und ja, freue mich sehr.
Ich schaue gerade, ob es isländische Horrorfilme gibt.
Ich habe mal einen gesehen, aber das dauert, bis ich den gefunden habe.
Mit Sicherheit.
Also Lamp spielt auf Island? Ne?
Ach nee, warte, das war Grönland, sorry. Verwechselt.
André Lamp war doch auf Israel,
müsste.
Auf Island, ne? Aber das wäre jetzt auch schon der einzige, der mir einfällt. Island.
Also. Death was Snow. Haben wir denn hier? Nee. Ja, Lamb, ja, Dead Snow tatsächlich.
Red vs. Dead. Aber war Dead Snow nicht. War der nicht?
Ne, ich habe gerade eine Liste hier. Also Beast, Lamb, Dead Snow, Red vs. Dead. I Remember You, stimmt, der war auch Island. Stimmt. War ja auch eher Thriller, aber ja. Dark Floors kenne ich nicht.
Aber gut, aber
es gibt schon, so, es gibt
die auf
schon
Island spielen. Beast jetzt auf Island zu verorten, weil dein Produzent Isländer war, ist, glaube ich, nicht so ganz passend. Ich meine, ich spiele ja in Afrika.
Das stimmt.
Stimmt, aber.
It Hatched. Stimmt, It Hatched. Der ist auch aus Island von 2021, ja.
Nice.
Ja, es gibt schon ein paar, ja.
Bin gespannt, was du dazu berichten hast. Ich glaube, das wird ein Abenteuer fürs Leben, glaube ich.
Ich guck mal, welche isländische Horrorkultur ich dort finde. Ich habe auf jeden Fall, der Nummer 1 auf unserer To-Do-Liste ist auf jeden Fall das Reykjavik Penis Museum. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich berichte dann in 3 Wochen.
Da brauchen wir auf jeden Fall Bilder, glaube ich. genau, dann gleich noch zu Beginn Hinweis auf nächste Woche. Da haben hier quasi alle Urlaub. Da gibt es quasi ein Spezial zum neuen Horrorfilm The Boogeyman hier zu hören. Also keine super richtig reguläre Episode, aber trotzdem eine Episode in dem Sinne. Aber ja, mal ein bisschen anders. Kommen wir mal auf unser Thema von heute zu sprechen. Und zwar gehen wir nochmal nach der letzten Woche in das Jahr 1982. Und André, ich glaube, man könnte, ist natürlich jetzt eine sehr, vielleicht sogar schon provokante These, die ich hier aufstelle, aber ist 1982 vielleicht das Jahr des Horrorfilms? Also ich zähle mal ein bisschen auf. The Thing, Poltergeist, Tenebrae, Slumber Party Massacre, Halloween 3, Freitag der 13.3, Basket Case, New York Ripper, Amityville 2, Piranha 2, Girls Night Out, One Dark Night, The Slayer und so weiter und so fort und unser heutiger Film noch, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Das ist doch eigentlich, also viel besser geht's doch eigentlich kaum, oder?
Ja, das ist schon ein richtiges All-Star-Jahr, kann man wirklich fast sagen. War auch ein Jahr wirklich der, also generell der großen Filme, nicht nur auch im Horror, also wenn man sich damals die Top-Filme anguckt, die da rauskamen, noch von E.T., Blade Runner und so weiter, aber auch im Horror eben Namen erschienen, die heute noch als oder heute als Kult gelten, definitiv. Also auch aus verschiedenen Ländern natürlich, also USA darunter dabei. Aber
Island leider
auch,
nicht.
Island leider nicht, aber natürlich auch ein Fulci hat den New York Ripper da veröffentlicht und so weiter. Also da kam aus allen Herrenländern was zusammen. Aber was auffällt, finde ich, also bis auf Friday 3 und Tenebrae, wobei doch ein paar Slasher sind dabei. Ich wollte gerade sagen, nicht so viele Slasher, aber doch Halloween 3 war ja auch da.
Slumber Party.
Ja, Slumber Party, doch sind schon ein paar in dem Segment. Aber ja, auf jeden Fall ein rühmliches Jahr, oder naja, rühmlich, sei bei manchen Produktionen dahingestellt, aber auf jeden Fall ein was facettenreiches Horrorjahr. Ja.
Man hat auf jeden Fall viel zu tun, wenn man Horrorfan war und eine Möglichkeit hat, ins Kino zu gehen, ne? Zumindest in den USA, wo die Filme ja vornehmlich alle rausgekommen sind. Ja, ist ja quasi auch das Golden Age des Slashers, wozu unser heutiger Film Alone in the Dark vermutlich gar nicht so sehr gehört. Wer von euch hatte denn schon mal im Vorfeld dieses Podcast von Alone in the Dark gehört? Und wir meinen ausdrücklich, nochmal als Warnung, falls jetzt Leute irgendwie was gucken wollen, nicht den Uwe Boll-Film, sondern den Film aus dem Jahr 1982. Aber wer von euch kannte zumindest den Titel schon vorher? Einfach reinrufen gerne.
Ich fände das so lustig. Ich fände das wirklich so witzig, wenn jetzt manche sich zur Vorbereitung auf unseren Podcast den Uwe Boll-Film angeguckt hätten. Sorry, not sorry, aber das fände ich wirklich extrem witzig. Also wer das gemacht hat, bitte mal in Discord melden. Ich möchte euch nicht auslachen, ich möchte mit euch lachen. Ich kannte den Film vom Namen her, habe ihn aber nie gesehen und habe aber, also den Film, dass es einen Film dazu gibt, wusste ich erst später. Ursprünglich habe ich damit eher das Videospiel verbunden. Es gibt ja auch Alone in the Dark, ein Game und eine Gaming-Reihe.
Das war ja der Uwe Boll-Film, war ja aber wiederum die Adaption dieses Videospiels.
Genau, also der hat sich aufs Game berufen, weil er ja der Videospielverwurster ist, genau. Aber von diesem Slasher hatte ich dann eben auch später gehört, aber ich kannte ihn bis jetzt noch nicht. Nee, war jetzt erst Watch bei mir.
Theresa?
Ja, auch, aber ich habe tatsächlich auch nur davon gehört, weil irgendjemand bei uns im Discord irgendwann mal meinte, zu irgendeinem anderen Film, den wir besprochen haben, aber ich weiß nicht mehr welchen. Das ist ja praktisch das gleiche Cover wie Alone in the Dark. Und dann dachte ich so...
Ah ja, hier bei Dead Before Dawn ist dasselbe Cover, vor Morgengrauen. Das hat tatsächlich auch dieses Bein mit der Axt.
Dann der für mich. Wüsste nur, irgendjemand hat das im Discord, dachte ich so... Hä, nee, also den Alone in the Dark, den ich kenne, also den von Uwe Boll, der hat nicht so ein Cover. Hab dann nochmal nachgeguckt, dann ist mir aufgefallen, es gibt ja noch einen. Und das ist aber auch der einzige Berührungspunkt, den ich bisher mit diesem Film hatte.
Just Before Dawn heißt der Film, ne? Den ich meine. Nicht Dead Before Dawn, Just Before Dawn heißt er. So, genau. Pascal, wie sieht's bei dir aus?
Kannte den Film von Listen, das Poster das häufigere Mal gesehen, aber bis heute den Film selber noch nicht gesehen. Also jetzt mittlerweile schon, aber ne, bis zur Vorbereitung.
Ja, generell ist der Titel so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, wir werden heute eventuell auch noch herausfinden, warum das so ist. Und das tun wir nach dem Intro.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, ich habe ja quasi schon abgeklärt, also man kann also ja auch zusammenfassend sagen, dass bis auf meine Wenigkeit noch niemand vorher diesen Film hier aus der Runde gesehen hat. Bei mir sei verraten, weil das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, um auch zu erklären, warum der Film vielleicht nicht mehr so bekannt ist heutzutage. Ich habe den Film das erste Mal, glaube ich, vor 3 Jahren oder so gesehen und fand den gar nicht gut. Das vielleicht mal im Hinterkopf merken, diese Randnotiz, die vielleicht später nochmal relevant werden könnte. Oh, schöner Spannungsaufbau. Kommen wir direkt zu den Fakten. Der Film heißt Alone in the Dark aus dem 19. Jahrhundert. Aus dem Jahre 1982 hat den deutschen Titel 2 Stunden vor Mitternacht, was ich wiederum ziemlich spannend finde. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6 von 10. Hat ungefähr $1 Million gekostet, was jetzt nicht besonders viel klingt, ist aber schon für einen Film dieser Art im Jahre 1982 ein ziemlich hohes Budget gewesen, also allein als Richtwert. Halloween 4 Jahre vorher hat nicht mal ein Drittel gekostet von Alone in the Dark. Also von daher kann man es schon mal so ungefähr einschätzen. Zur FSK, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der eine FSK-Freigabe überhaupt hat, ob das überhaupt nochmal geprüft wurde. Also der war früher auf jeden Fall nach Release und als der so auf Video rauskam und so weiter, war der auf jeden Fall indiziert. Wurde, glaube ich, 2009 oder 2010 vom Index gestrichen. Hat aber keine deutsche Veröffentlichung bekommen. Seitdem, es gibt ihn quasi, wenn man ihn auf Deutsch gucken will, legal, dann bleibt aktuell nur die Variante, ihn bei Prime Video zur Leihe oder zum Kauf sich zu gönnen. Und ich weiß gerade nicht, vielleicht kann jemand von euch nachgucken, ob da eine FSK-Freigabe steht. Ich würde mal vermuten, es wäre heute...
Die blenden einfach 18 ein, aber ich glaube, das ist nicht auf FSK berufen, sondern eben auf ihre eigene Rating. Okay,
dann gibt es weiterhin keine Prüfung, keine richtige, ne? Ja. das macht auch durchaus Sinn, weil ja auch, wie gesagt, keine Veröffentlichung seitdem rausgekommen ist. Aber da könnt ihr den Film auf jeden Fall am einfachsten gucken. Ab und zu taucht er auch auf YouTube ungeschnitten auf. In nicht allzu guter Qualität. Wenn ihr den auf Scheibe haben wollt, gibt es die Möglichkeit, in den USA den von Scream Factory sich auf Blu-ray zu gönnen. Das ist der aktuellste und beste Bildtransfer. Ist aber keine Region-Free-Disc. Also das heißt, ihr braucht einen Blu-ray-Abspieler. Was ist denn los? Ein Blu-ray-Player, der das Format abspielen kann. Ansonsten gibt es auch bei Amazon, sowohl in Spanien als auch in Deutschland, noch diese spanische, halblegale, halb-Bootleg-Veröffentlichung. Wie gesagt, ist jetzt nicht so illegal wie jetzt normale Bootleg-Veröffentlichung, weil in Spanien ist es halt ein anderes Recht, was dort gilt und ist quasi eine legale Veröffentlichung. Und Amazon Deutschland bietet den Film diese Scheibe auch an. Die werdet ihr wahrscheinlich auch relativ weit oben sehen, wenn ihr den Titel dort eingibt. Der Film läuft 93 Minuten. Triggerwarnung würde ich sagen, würde ich aussprechen. Vielleicht das Thema Kindesmissbrauch ist so am Rand ein Thema und ansonsten ist es ein Film, der sich mit psychischen Krankheiten auseinandersetzt. Ansonsten würde mir jetzt erstmal nichts weiter einfallen. Und
achso, ein Funfact, ja, noch, denn das ist gar nicht ein Alternativtitel. Der hat ja noch einen. Ich fand nämlich den VHS-Titel auch so absurd wieder, weil das auch so ein richtiges, so ein zeitgenössischer Titel ist. Hast du den auf dem Schirm? Hast du den mit rausgeschrieben dir?
Hab's gelesen, aber wieder vergessen.
Die alte VHS, die ja auch nicht offiziell war, ist, also laut UFDB ist sie auch ein Bootleg jedenfalls, aber gab's zumindest, hieß Ausbruch der wilden Wölfe.
Oh, Jesus.
Ja, willkommen in den 80ern.
Aber ist dichter dran als 2 Stunden vor Mitternacht, theoretisch.
Ja, du weißt ja nicht, ob es stimmt oder nicht. Wir kriegen ja keine Zeitangaben. Vielleicht spielt es ja 2 Stunden vor Mitternacht. Weißt du ja nicht.
Stimmt. Ich habe letztens einen Film geguckt, sorry, passt gerade gar nicht. Ein Film, ein Actionfilm, ein C-Movie aus den Anfang der 90ern. Der heißt 24 Hours Before Midnight. Lasst euch das mal...
Wow. Das ist auch gleichzeitig 24 Hours After Midnight. Ja. Yo.
Und es ist auch gleichzeitig Midnight.
Na, wow.
Gewalttechnisch würde ich den Film, also Alone in the Dark, so auf eine 2 von 5 einordnen. Der hat natürlich durchaus seine blutigen Momente und ein paar düstere Themen. Gut, das spielt jetzt für die Betrachtung keine Rolle. Also an grafischer Gewalt würde ich sagen, ist der jetzt nicht mehr so der große Bringer, würde ich sagen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie ihn besonders verstören dürfte, finde ich. Der hat ein paar Gewaltspitzen, aber nichts, was irgendwie besonders auffällig oder brutal gewesen wäre, finde ich. Theresa, was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, ich würde sogar eher mit der Undertype gehen. Vor allem aber, weil ich, glaube ich, deutlich mehr erwartet habe und das halt wirklich immer abgeblendet die meiste Zeit. Man sieht halt häufig nicht mal mehr irgendwie so das blutige Resultat, sondern einfach nur, okay, da wurde jetzt mit irgendwas auf irgendjemanden eingehauen. Dann siehst du vielleicht so ein ganz kleines bisschen Blut, aber das Ergebnis sieht man auch nicht mal mehr. Also das ist wirklich, sag mal, für etwas, was den Eindruck macht, als wäre es ein Slasher, ist es vielleicht somit das harmloseste, was es da in dem Bereich gibt, was halbwegs diesen Namen tragen darf, würde ich sagen. Ja.
Was würdest du sagen, Pascal?
Ja, auch ich gehen wir mal mit der 2 von 5, ja. Ja.
Man sieht mehr Nasenbluten als irgendwie anderes Blut, oder André?
Ja, und selbst das sieht leider sehr unecht und schlecht aus und nach klarer Movieset-Prop-Farbe. Ja, von daher gehe ich mit. Also so 1,5 würde ich auch sagen, er ist echt nicht hart. Fand auch halt eben, der wirkt so in den Gewaltszenen so ein bisschen verschnitten. Ich dachte erst, vielleicht die Prime-Version ist geschnitten, aber ist sie nicht. Es liegt also am Editing dann wohl. Wirkt also ein bisschen ungelenk. Also ja, man sieht wirklich im Grunde nichts. Ich finde, wenn überhaupt, dann punktet er, wenn überhaupt, durch die Atmo und dadurch, dass es eben um eine Familie mit Kind auch wieder geht. Also wenn, ist es die Bedrohungslage an sich. Aber grafische Gewalt ist da eher sehr wenig drin.
Wie lang geht die Prime-Fassung?
Ich guck gerade mal. Nicht, dass die jetzt auch geschnitten war.
Weil ich habe, also André, weil du sagst, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das Editing nicht so besonders gut gelungen ist.
Nee, in dem Film. Stunde 33, also müsste... Okay.
Müsste bei mir passen. Ist es eher in anderen Szenen aufgefallen und weniger in den Gewaltszenen. Deswegen bin ich ein bisschen, aber gut, wenn das da auch 93 Minuten sind, dann sollte das schon irgendwie passen, denke ich mal. Ne? Ja. Regie geführt hat Jack Shoulder. Der ist kein Unbekannter. Der hat durchaus ein paar Spuren im Horrorgenre hinterlassen. Er hat den Film The Hidden gedreht, Nightmare on Elm Street 2, Supernova, Wishmaster 2 und hat zum Beispiel kurz vor dem Dreh von Alone in the Dark war auch der Cutter von The Burning zum Beispiel. Also auf jeden Fall jemand, der sich auskennt und dessen Name auch so ein bisschen in Erinnerung bleiben sollte bei den Horrorfans. Pascal, ganz grob zusammengefasst, worum geht's in Alone in the Dark?
Ein paar gefährliche Patienten brechen während eines Stromausfalls aus einer Klinik für Menschen mit psychischen Krankheiten aus, um das Haus ihres neuen behandelnden Arztes und dessen Familie aufzusuchen, da sie im Irrglauben sind, dass dieser ihren früheren Arzt getötet hat.
Ja, der Film spielt sich zunächst in einer für ihre ungewöhnlichen Behandlungsmethoden und Sicherheitsvorkehrungen bekannten psychiatrischen Heilklinik namens Haven in New Jersey ab. Und hier trifft gerade frisch Dan Potter ein, der mit seiner Familie in den Ort gezogen ist, um in der Klinik als neuer Psychiater anzufangen, da sein Vorgänger, der beliebte Dr. Merton, eine andere Stelle im entfernten Philadelphia angenommen hat. Klinikleiter Dr. Leo Bain gewährt seinen Insassen dort ziemlich viele Freiheiten. Außer für die gefährlichen Patienten im dritten Stock, dort gibt es elektrische Sicherheitstüren. Hier lernt Dan auch schnell vier der gefürchtetsten Männer kennen. Der frühere Kriegsgefangene Hawks, ein als Preacher bekannter Pyromane, der Kinderschänder Elster und Serienmörder Bleeder Skag, der Fremden nie sein Gesicht zeigt. Dan wird bald feststellen müssen, dass die vier Patienten nicht damit klarkommen, dass Dr. Merton weg ist. Sie vermuten, dass Dan seinen Vorgänger gar umgebracht hat, wofür sie sich rächen wollen. Ja, André, der Beginn, ich gehe davon aus, du erinnerst dich noch daran, diese Albtraumsequenz in diesem Diner, der ja quasi schon fast alle wichtigen Figuren des Films vorkommen. Ja, aber wie muss man sich das vorstellen? Wer kam denn da noch in das Diner rein? Das war ja einer von den Insassen, ne? Also der Typ, den... Preacher war das, ne? Kann das sein?
Genau, Preacher kommt an die Theke, kriegt diesen Fisch serviert.
Ja,
und Donald Pleasance ist ja der Koch. Dann der Koch, genau, ja.
Und dann irgendwas war noch mit Frosch, mit einem Frosch, ne?
Der Frosch, soll das so biblische plagenmäßig sein, weil der zitiert ja die ganze Zeit irgendwie, das Ende ist nah und so.
Ja, und dann fängt es an zu regnen dort im Diner. Ich hatte totale Stephen King-Vibes irgendwie und konnte mich schon von der Erstsichtung schon gar nicht mehr daran erinnern und fand das irgendwie schon ziemlich spannend. Aber du bist ja quasi schon in die Interpretation gegangen, die biblischen Bilder, die dort geliefert werden. Wie fandest du den Anfang? Unerwartet.
Ich war erstmal so ein bisschen verdutzt, was das soll. Ob das irgendwie, ich dachte erst, es wäre vielleicht das Ende des Films und wir steigen halt am Ende ein und dann passiert gleich was und dann geht es zurück zum Anfang oder sowas. Aber spätestens, als dann natürlich der Frosch auftaucht und dieser Fisch serviert wurde und alles war so ein bisschen leicht off und dann kommt dann Pleasance da auch noch rein und ja, das wirkte, da dachte ich schon, okay, ist irgendwie eine Traumsequenz oder irgendein Foreshadowing oder irgendwas Abstrakteres und ja, so war es ja dann auch. Es ist halt ein Traum von Preacher, der dann auch schreiend aufwacht. Aber ja, ist es stimmig, vor allem auch da mit dem, er wird ja dann so fast so Hellraiser-mäßig mit so Ketten hochgezogen, die dann plötzlich von hinten kommen. Und schreit dann die ganze Zeit, da kommt Donald Pleasance ja mit seiner komischen, sehr seltsam aussehenden Machete oder was auch immer das ist.
Die so unscharf aussieht irgendwie, ne?
Ja, sie ist so ein großer Plastikpfannenwender, der aber gleichzeitig eine Machete ist oder sowas. Ganz, ganz seltsames Ding. Und impliziert hackt dann so von oben so quasi zwischen seine Beine. Man sieht es halt wieder nicht, wenn es jetzt voll abgeblendet. Und dann kommt ja auch schon der Schrei, als er aufwacht. Aber so, das war eigentlich sehr stimmig, auch mit der Mucke und so. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Also es ist schon mal schön einstimmend auf jeden Fall.
Der Titelsong ist auch richtig gut, ne? Der hat so ein bisschen...
Ja, der Score ist super, ja.
Der klingt wie so ein, könnte auch irgendwie ein Goblin-Song oder so sein. Ich fand, der klang total nach irgendeinem italienischen Film, so aus den 80ern. Das finde ich schon mal ungewöhnlich für den Start in den Film. Und das wirft mich noch mal ein bisschen zurück, um euch eine Frage zu stellen. Dachtet ihr alle, dass ihr jetzt einen Slasher gucken werdet? einfach reinrufen.
Ja, eigentlich hätte ich, also ja doch, das war meine grundsätzliche Erwartungshaltung. Ja, einfach weil 1982, du guckst dir dieses Poster an und dann ist es halt so, ah ja, ein Slasher.
Ja.
Und da auch schon mal vorweg gefragt, glaubt ihr, das passt dann wiederum zu meiner Erstbewertung mit den 2 Sternen, glaubt ihr, dass das, wenn man, dass es hilfreich ist für diesen Film, wenn man vorher weiß, dass es kein richtiger Slasher ist? Pascal?
Kann helfen, wenn man jetzt halt wirklich sagt, ich habe, also ja, nee, bleibe ich bei. Also im Sinne von, es kann helfen, wenn man halt wirklich einen sehr nach Formel funktionierenden Slasher gucken möchte dann auch. Ich finde, klar ist der jetzt halt hier definitiv anders aufgezogen und ob man den am Ende überhaupt dann damit in dieses Subgenre dann dazu zählen möchte, kann man sich wahrscheinlich mindestens drüber streiten. Aber ja, also ich kann es für mich persönlich sprechen. Mir hat es nicht geschadet, die Erwartung, dass es ein Slasher ist, obwohl ich auch das eigentlich sehr mag und natürlich mich auch sehr gefreut hätte, quasi den, keine Ahnung, nächsten illustren 80er-Jahre-Teenie-Slasher zu gucken, den ich noch nicht gesehen habe. Aber kann man sich natürlich schon vorstellen, dass wenn man wirklich dann explizit auf dem, I don't know, Slumber Party oder Halloween oder ja, Nightmare-Filmbock hätte, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes.
Ja, was hier natürlich ebenfalls auffällt, ist direkt die ziemlich namhafte Besetzung. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, wir haben hier Jack Palance als einen Hauptdarsteller drin, der hat den Dracula mitgespielt, der hat Oscar-Nominierungen bekommen für den Film Shane, für Sudden Fear, hat den Batman mitgespielt, also in dem 1990er Batman, und hat für City Slickers sogar einen Oscar bekommen, dann auch für die beste Nebenrolle. Wir haben den Veteran Donald Pleasance dabei, den kennt ihr alle aus der Halloween-Reihe oder aus der James-Bond-Reihe. Martin Landau, der hat in Sleepy Hollow mitgespielt, hat für Ed Wood ebenfalls einen Oscar bekommen, als, glaube ich, was auch bester Nebendarsteller, glaube ich. Wir haben auch ein paar interessante Nebenbesetzungen hier. Erlen van Lith, der kennt man vielleicht, wer den Film Running Man mit Arnold Schwarzenegger kennt, da spielt er den Dynamo oder den Dynamo. Dwight Schultz spielt hier mit. Den kennen die meisten wahrscheinlich als Murdoch aus dem A-Team, was irgendwie, glaube ich, auch ein paar Monate später, glaube ich, schon angefangen hat. Und natürlich, und das ist vielleicht das Interessanteste, wir haben auch wieder eine Nebenrolle von Lynn Shay dabei. Das hatten wir, glaube ich, ja gerade erst, wo war das?
Critters,
genau. Und auch das hier hat damit zu tun, dass es von New Line Cinema ist. Der Film, es war sogar die erste richtige Produktion von New Line Cinema. Und hier sitzt Lynn Shay als Rezeptionistin ganz am Anfang, rum dort in dem Mental Institute. Aber das sind alles ziemlich bekannte Namen. Wie gesagt, Oscar-Preisträger. Und ich habe das Gefühl, André, dass das durch diese Besetzung schon sich bewusst so ein bisschen abgrenzen will von Freitag der 13. Und diesen anderen Slashern, die da in der Zeit populär wurden. Und hier gleich so ein bisschen zeigen will, ja, bei uns wird es ein bisschen seriöser, ein bisschen ernsthafter, ein bisschen erwachsener, was wir auch daran merken, dass hauptsächlich Erwachsene hier eine Rolle spielen und weniger die bekannten Teenie-Slasher-Tropes, ne?
Total. Also das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich dachte jetzt irgendwie, es kommt irgendwann noch so der Schnitt, dann geht's doch wieder in irgendeine Hütte mit Teenies oder so. Ich dachte, da passiert echt noch irgendwie der Umschnitt. Aber nee, bleibt ja wirklich bei dieser Familie. Und abgesehen vielleicht von eben, klar, von dem kleinen Mädchen und der Schwester, die ja noch ein bisschen jünger ist, aber ja bestimmt auch schon Mitte 20 mindestens mal sein soll, war es das auch. Aber sonst gibt es wirklich nur Erwachsene im Film. Und ja, ist mir auch so aufgefallen, dass dadurch die ganze Tonalität schon sehr schwankt. So, es gibt halt die einzige, in Anführungszeichen, Party-Szene ist, wo die auf dieses Punk-Konzert gehen. So. Sonst gibt es halt eben kein Slumber-Party. Ne? Sondern es ist halt eine ganz normale Familie, die halt gerade neu ankommen will und neuer Job und neue Umgebung und eher so Alltagsdinge hat, plus halt diese ganze Demonstrations-Subtext, Subthematik, die noch drin steckt, so weiter. Aber es sind alles eben Themen, die eher erwachsen sind, eher ernst, in Anführungszeichen, oder eher gestanden, als jetzt irgendwie Teenie-Besäufnisse und pausenlosen Slasher-Sex. Das gibt's da halt eben nicht und sticht damit auf jeden Fall, gerade auch aus der Ära zu seinen Konkurrenten, sag ich mal, damals, ja schon irgendwo raus.
Ja, Theresa, André hat schon gesagt, ne, wir haben hier eine Familie, die frisch in einen neuen Ort zieht. Das kennen wir irgendwie alles auch schon so ein bisschen. Ein Vater übernimmt irgendwie eine wichtige Position in der Stadt. Also es ist jetzt auch im Prinzip beliebig austauschbar. Hätte auch irgendwie der neue, ja, sowas wie, keine Ahnung, also so, hätte auch irgendwie der neue Polizeichef sein können oder der neue Zahnarzt oder was auch immer. Also spielt in dem Sinne gar keine allzu große Rolle, aber er hat halt eine wichtige Position in der Stadt inne. Wir lernen das Institut so ein bisschen kennen. Wir erfahren in der dritten Etage, da sind die besonderen Patienten. Ansonsten, ja, wissen wir, es hat ein besonderes Sicherheitssystem dort. Es gibt besondere Behandlungsmethoden. Die Patienten werden dort nicht als Patienten angesehen, sondern eher als, in Anführungszeichen, Besucher. Und das basiert, das habe ich nachgelesen, wohl auf den Theorien des schottischen Psychiaters Ronald D. Lang, der die Probleme der Leute weniger als psychische Erkrankung ansah, sondern eher als Probleme der Leute, sich in einer psychotischen Welt zurechtzufinden, was ja durchaus auch ein spannender psychologischer Ansatz ist. Wie fandst du die Darstellung dieser Einrichtung, gerade auch jetzt in Bezug auf dein Studium vielleicht, kannst du das auch ein bisschen besser einschätzen als wir, und wie fandst du das ganze Setup am Anfang, auch mit der Familie, die dort hinzieht und mit dem neuen Psychologen Dan?
Also ich fand, dass eigentlich ein interessanter Ansatz ist, der auch immer noch relevant ist, zu sagen, ja, inwieweit kann eine Person eigentlich heilen, wenn sie eingesperrt ist? Also was jetzt ja auch, weil ich finde, das ist ja schon eher hier Maßregelvollzug als reguläre Psychiatrie, so, weil es sind ja Straftäter. Da ist ja schon auch die Frage, so, wie soll es den Leuten besser gehen, wenn sie halt irgendwie eine Stunde am Tag Sonnenlicht abbekommen? So, wo doch eigentlich alle wissen, dass die Sachen, die auch ja das psychische Wohlbefinden verbessern, halt eben ist, dass man rausgeht, dass man was Leckeres zu essen kocht und dass man irgendwie gewisse Freiheiten hat, so Self-Care-Kram, der da halt gar nicht geht. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer noch ja eine sehr aktuelle Debatte. Aber halt gerade, weil man ja immer noch den Gegenpol hat von, ja, aber das sind halt Menschen, die haben andere Leute eventuell umgebracht oder vergewaltigt oder in sonstiger Weise geschadet. Da muss man auch ein bisschen gucken, wie man damit umgeht, dass sie der Gesellschaft halt nicht schaden können. Und ich finde, sie haben es manchmal, diese eigentlich wichtige und immer noch aktuelle Thematik, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil ich finde, es kam schon so ein bisschen die Bewertung mit von wegen, ja, das ist ein bisschen Träumerei hier und das funktioniert so eigentlich nicht. Und ja, aber gut, irgendeinen Aufhänger muss es geben. Entsprechend finde ich, hätte man das vielleicht ein bisschen cooler lösen können, ohne das so ein bisschen manchmal ins Lächerliche zu ziehen, finde ich.
Findest du, dass das der Fall war? Also auch nach dem Ende des Films, also ich finde schon, dass er sich eher, also ich will jetzt nicht sagen, er schlägt jetzt sich auf die Seite der Patienten, weil es da ja gar keine Seite gibt in dem Sinne, aber ich finde schon, dass er da diese Position einnimmt, eben dass diese psychischen Erkrankungen eben nicht so einfach zu betrachten sind, wie wir das irgendwie jahrzehntelang gemacht haben, sondern schon irgendwie ein bisschen differenzierter ansieht, fand ich.
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, es wird sich schon gerade eben über dieses Konzept von wegen, ja, wir sperren Straftäter nicht im klassischen Sinne ein, sondern lassen ihnen hier schon gewisse Freiheiten. Und wenn hier einer nach Streichhölzer fragt, dann kriegt er die halt so. Das wird schon zum Teil ins Lächerliche gezogen, eben, wenn du dann irgendwie hier, ich hätte jetzt fast Dr. Loomis gesagt, ne? unseren Dr. Loomis in seiner neuen Rolle hast. Passt ja eigentlich sehr praktisch die gleiche Figur.
Ja, schon ein bisschen.
Wenn er dann halt da sitzt und sich ja eine etwas unbekannte, vermutlich Substanz durch die Pfeife anzündet, vermutlich etwas Grasähnliches. Das wird nicht so genau gesagt, so damit er runterkommt. Und dann denkst du ja auch so, okay, also es wird schon so ein bisschen auch.
Ja, ja, so ein bisschen alternativ, ne?
Ja, alles. So ein bisschen in die Hippie-Schiene oder auch eher, es kommt ja zum späteren Zeitpunkt im Film, wo er ja wirklich dann seinen Patienten da einen großen Vertrauensvorschuss gibt und er, sag ich jetzt einfach schon mal, und dann ja von denen am Ende des Tages umgebracht wird, was ja schon auch so ein Statement ist von wegen, ja, hier, guck mal, du glaubst an die, aber gebracht hat es dir jetzt auch nichts, weil die geben, du bist denen am Ende halt auch egal, also die bringen dich halt trotzdem um. Und deswegen, er hat ja trotzdem noch mal so ein paar andere Momente, wo er dann vielleicht so ist, ja, hier hätte was Schlimmes passieren können und es ist nichts Schlimmes passiert, vielleicht funktioniert das Konzept doch. Aber ich finde es nicht eindeutig, auf gar keinen Fall. Ich habe eher das Gefühl, vielleicht versucht der Film, sich da auch so ein bisschen rauszuziehen, sich dazu zu positionieren. Was ich aber auch verstehen kann, eben weil es ein kompliziertes Thema ist. So.
schnappen wir uns später nochmal diese Punkte. Mhm. Ich habe da so ein, zwei Stellen im späteren Verlauf, bei denen ich finde, dass der Film schon nochmal ein bisschen deutlicher Stellung bezieht, aber dann spreche ich die nochmal an, wenn wir soweit sind. Mhm. Pascal, uns werden hier diese vier gefährlichen Insassen vorgestellt, die ja schon auch so ein paar Typen sind, sage ich mal, ne? Die auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, also die Gesichter merkt man sich halt auch irgendwie und dann auch dadurch, dass sie alle irgendwie so ein paar Spitznamen haben, ne, Preacher, Bleeder und so weiter und so fort. A, wie fandst du die? Und B, würdest du mir recht geben bei der Aussage, wenn der Film sich am Anfang schon relativ viel Zeit für ein Bild abnimmt, warum gibt er diesen vier Figuren, die ja schon eine elementare Rolle in dem Film spielen, nicht noch ein bisschen mehr an die Hand als nur ein Satz Charakterzeichnung? Und Charakterzeichnung heißt in dem Fall eigentlich auch nur ein Satz über den Lebenslauf, ne?
Ja, genau. Also ich finde die Figuren, also gerade die vier, unsere vier Haupt, ja, kann man ja eigentlich so sagen, dann Bösewicht im Endeffekt.
Habe ich mich irgendwie schwer getan mit dem Begriff die ganze Zeit. Ich habe auch überlegt, weil es ist ob Patienten in dem Sinne, aber es sind ja trotzdem, Verbrecher sind es ja gar nicht alle, oder? Ist der
spätestens am Ende des Films schon.
Ja, gut. Ja,
ja gut, es kommt halt da auch wieder drauf an, so nach, wenn du jetzt halt sagst, ja, die haben die Taten
Schuld
begangen.
Schuldunfähigkeit, ne?
Ja, genau, dann wäre es halt eigentlich eben, weil dann sind's ja offiziell nicht, schuld- und einsichtsfähig. Und damit sind sie eigentlich auf eine Art unschuldig. Aber halt trotzdem gefährlich.
aber im Kern, was ich halt an diesen Figuren mag, ist, dass sie halt schon sehr, also erstmal sind sie halt einfach vom Casting, finde ich, sehr geschickt gewählt, weil wirklich sehr unique und da ja auch dann halt mit Jack Palance und Martin Landau halt auch nochmal zwei Darsteller, die halt auch einfach so herausstechen, dass du die einfach mal so, du hast kein Problem, die zu unterscheiden. So, dann, die sind alle sehr unique. Bis auf einer, und das ist, fand ich eben so witzig, wo du es gesagt hast, dass wir quasi vier Gesichter sehen, obwohl wir eigentlich nur drei Gesichter sehen, weil das ist ja etwas, was der Film absichtlich macht, dass wir halt nämlich die Figur des Bleeders über einen sehr, sehr langen Zeitraum eigentlich nie so richtig sehen. Was dann am Ende unter Umständen nochmal relevant werden könnte. Mhm. Das ist dann tatsächlich, ja, am Ende unter Umständen ganz cool. Aber davon ab finde ich die schon ziemlich gelungen. Also ich behandle sie jetzt mal weiter halt quasi so als die Antagonisten des Films einfach. Das ist ja, denke ich mal, einfach der schon in dem Sinne korrekt. Es sind zumindest die Gefahrengrundlage für unsere Hauptfiguren. Und dadurch, dass sie halt alle auf ihre Art und Weise ein bisschen individuell sind und ja, sie sind nicht tiefgehend charakterisiert. Ich glaube, da hätte sich der Film dann aber auch wirklich sehr viel Zeit nehmen müssen, um uns dann halt ein komplettes quasi Potpourri an Antagonisten noch mehr näher zu bringen, als, sag ich jetzt mal, die halt Charaktereigenschaften, die man dann auf dem Weg mitbekommt, dass dann halt Preacher natürlich immer diese religiösen Motive mit sich herumträgt, die er dann wie auch immer verwurstet, um da halt dann seine Taten mit zu rechtfertigen und dass wir, da fällt mir jetzt gerade der Name, das ist, heißt er wirklich Fatty?
Ja, ich habe ihn jetzt aufgrund, also er hat den Spitznamen irgendwie da, aber so richtig, Ich glaube einmal wird er so genannt, ich habe ihn jetzt einfach Elster genannt.
Elster finde ich dann, bleiben wir dabei. Er hat dann halt den pädophilen Touch abbekommen und so in der Hinsicht hast du halt finde ich eigentlich ehrlicherweise einen ganz gelungenen Cast an Antagonisten, die, gebe ich dir schon recht, man hätte mehr noch quasi da in die Vergangenheit oder halt in die Charaktertiefe gehen können, hat aber für mich in dem Moment so gereicht.
Der Film, André, nimmt sich ja, hatte ich eben schon viel gesagt, für den Einstieg relativ viel Zeit. Wir bleiben ja auch erstaunlich lange dort in dieser wie ist jetzt der richtige Begriff, Theresa? Ist es eine Klinik, eine Psychiatrie? Ist das richtig? Weil ich tue mich ja immer schwer, weil heutzutage sagt man ja da auch nicht mehr jeden Begriff zu. Also Nervenheilanstalt oder was weiß ich, sagt man ja, glaube ich, zum Beispiel
so
nicht mehr.
So wie ich das da verstehen würde, dadurch, dass das Straftäter sind, hast du entweder den Begriff Maßregelvollzug, weil es ja keine Strafe gibt, es gibt nur eine Maßregel, oder forensische Psychiatrie. Kannst du einfach Psychiatrie sagen, ist egal. Okay. Ich glaube, es haben jetzt alle gerafft, worum es geht.
Okay. Genau, André, wir verbringen ja viel Zeit dort in dieser Einrichtung am Anfang. Wir sehen den Einstieg von Dan, wir lernen, wie gesagt, die vier Verbrecher dort kennen und bekommen so einen Einblick in die Behandlungsmethoden und so weiter. A, wie hat dir das gefallen? Und B, warst du auch überrascht, wie viel Zeit dort quasi auch auf diese vier Männer ja gelegt wird und auf dieses ganze, auf diesen ganzen Bild ab, was ja, wir haben es ja vorhin schon festgestellt, eben überhaupt nicht so diesen Teenie-Slasher-Tropes entspricht und was ja alles einfach ein bisschen gegen die Formel, gegen die Erwartung spricht, ne? Was wieder auf den Punkt zurückzuführen ist, dass ich den Film erstmal nicht so gut fand damals, weil ich eben genau das Gegenteil davon erwartet habe. Aber irgendwie alles sehr erwachsen, alles irgendwie. Ja, ich will gar nicht sagen, vielleicht sind wir schon wieder fast so ein bisschen bei Poltergeist letzte Woche, ne? Dass es alles so ein bisschen mehr Hochglanz ist, ein bisschen seriöser Horror, wenn ein paar Leute, die auch mal ein Drehbuch schreiben können, ein paar Leute, die auch eine Kamera halten können, mal so einen Horrorfilm drehen irgendwie, ne?
Ob ich jetzt das, was Donald Pleasence da macht, als Hochglanz bezeichnen würde, weiß ich noch nicht, aber ja.
Er erfüllt seine.
Und auch, dass du das Behandlung nennst, finde ich auch hochgestochen. Naja, ja, wie gesagt, es passt halt. Ich fand es eigentlich ganz gut. Also du lernst ja dann irgendwie dann alle kennen in dem Szenario, aber eben, dass halt eben ja der Job antritt eben ja damit mit eingeführt wird. Ne? Er muss erstmal alle kennenlernen, auch als er dann da an die Rezeption geht und wo er meint, so ich möchte gerne mit dem Dr. Bane sprechen. Ja, der ist immer, der hat immer Zeit, ne? Und so, warum kann ich ihn denn nicht sehen? Ja, der ist unsichtbar. Und er so, was wollen hier alle von mir? Das fand ich ganz geil, wie er da auch erstmal völlig verwirrt ist, also seinen Job antritt. Und das passt ja halt ganz gut, ne? Weil er dann auch eben, du kriegst ja dann auch schon so Fährten gelegt, wenn er dann halt über diesen vorherigen behandelnden Arzt ja spricht, der ja nicht mehr da ist, weil er woanders hingegangen ist, aber ja die Insassen dann glauben irgendwie, der hat ihn verschwinden lassen oder sowas. Und so lernst du ja schon die ganzen Elemente ja dann nach und nach kennen, die du für den ganzen Film halt quasi brauchst. Und das aber eben storymäßig erzählt eben über diesen, ja, die erste Woche oder erste Tag im neuen Job quasi. Und das finde ich, hat ganz gut funktioniert. Und er spricht ja auch dann zu Hause mit seiner Frau über diese Einrichtung und sagt halt so, ja, ist alles sehr unkonventionell und der steht auch ein bisschen in der Kritik, aber es funktioniert ja. Ne? Also du lernst auch schon so, dass eben der Charakter von Donald Pleasence auch nicht ganz geheuer ist, so zumindest auch für die Außenwelt, aber er scheinbar ja trotzdem auch einen Erfolg halt hat. Und du kriegst halt sehr viele Story-Bits und Infos über diesen Erzählstrang rund um den Job eben in dieser psychiatrischen Einrichtung. Und das funktioniert, finde ich ganz gut. Und dass du dann eben natürlich auch diese, ja, vier, wie immer man sie nennen möchte, Insassen, Hauptinsassen, da den Fokus drauf hast, ja klar, musst du ja dann auch irgendwie, weil der Film ja eben auf gar keinen Fall hier mit der maskierter Killer oder vielleicht auch passend zum Titel, ne, weil Alone in the Dark, wie viele Leute
also später... Also eigentlich ist niemand Alone in the Dark
später im Film, ne? Wie viele Leute später wirklich alleine in der Dunkelheit sind, das werden wir diskutieren. Das werden wir noch später diskutieren. Aber ne, das gibt's eben nicht. Der mysteriöse Killer irgendwie aus dem Wald dringt ins Haus ein und keine Ahnung. Das gibt's halt nicht, sondern wir wissen ganz klar, wer halt hier die Morde verübt und wer halt hier was plant. Von daher ist die Herangehensweise so, dass du die auch wirklich charakterlich irgendwie halbwegs vorgestellt bekommst und ja, den ihre Eigenheiten und Eigenschaften, ja, der Aufbrausende, so der eher dumpfe Bär, so, der irgendwie Menschen mit seiner puren Hand einfach hochhebt. Also du kriegst ja schon diese Eigenschaften der einzelnen Figuren mit und weißt ja so, was sie imstande sind. Und das funktioniert dann, finde ich, als Bild aber eigentlich ganz gut.
Ein paar Trivia-Fakten an der Stelle. Ich fand es schön, dass Springwood da bereits kurz als Nachbarort erwähnt wird, was ja ganz witzig ist, weil ja dann New Line Cinema mit Nightmare on Elm Street eine ganze Horrorreihe nach Springwood verlegt hat. Und Alone in the Dark war einer der allerersten Dolby-Stereo-Filme im Kino. Und damit hatte er wohl diverse, vor allem ältere Kinoanlagen auf dem Gewissen, die dadurch kaputt gegangen sind durch den durch die, weiß ich nicht, durch den Bass oder durch die, einfach die Anlage war nicht, konnten diesen modernen Soundeffekten dort irgendwie nicht standhalten. Was ich noch spannend finde, ist, dass das eigentliche Drehbuch, das Jack Shoulder ja auch selbst geschrieben hat, was auch schon ein bisschen älter war, die Handlung eigentlich nach New York City verlegen wollte und dort auch diese vier Patienten ausbrechen sollten und dann aber die Mafia dafür gesorgt hat, dass sie dort wieder in ihre Schranken gewiesen werden, aber das Budget trotz der 1 Million hat dann nicht gereicht und das Setting wurde dann massiv reduziert. Pascal, was man vielleicht, ja, wenn man so den Film guckt, erstmal so gar nicht so krass kritisiert, was aber, wenn man es so auf dem Blatt Papier liest und wenn ich es jetzt einfach nochmal wiederhole, okay, diese Patienten, die glauben, Dan hätte seinen Vorgänger umgebracht und deswegen wollen sie sich an seiner Familie jetzt rächen, beziehungsweise an ihm und brechen dazu aus. Da muss man eigentlich schon an der Grundprämisse ganz schön viel schlucken, oder? Vor allem, wenn sie sich irgendwie nur an ihm brechen wollen, warum sie das nicht einfach in der Psychiatrie machen, sondern warum sie da ausbrechen müssen und an sein Haus müssen und so weiter und so fort. Ich fand das schon, also auf dem Blatt Papier, boah, schwer zu schlucken, finde ich.
Ja.
So richtig die Motive, so. Uff.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, der Film versucht, das so ein bisschen so zu verkaufen, dass dann halt, solange der Leo, also Donald Pleasance, mit irgendwie da eine Anwesenheit ist, der ja zumindest innerhalb der Psychiatrie schon die Autorität, wie auch immer er das schafft, mit seiner speziellen Art, aber die Autorität rüberbringt, dass die das halt dort nicht machen würden und halt in dem Moment, wo sie quasi die Räumlichkeit verlassen, dann sich mehr oder weniger einen Schalter umgelegt hat, beziehungsweise sie jetzt das Gefühl haben, dass sie es können und so viel. Also kann aber auch genauso gut sein, vielleicht wäre auch das Gleiche oder was Ähnliches passiert, wenn dann halt einfach am nächsten Tag wieder zur Arbeit gegangen wäre. Nichtsdestotrotz hast du, finde ich, schon recht, dass so, was die Prämisse angeht, auch die Figuren, dass dann halt alle vier davon komplett überzeugt sind, ohne dass es jetzt irgendwie wirklich einen Anhaltspunkt dafür gäbe. Also die sich alle quasi dieser Theorie, die sie sich ersonnen haben, folgen, gerade jetzt auch, ja, wir lernen ja noch, eine Figur ist zum Beispiel später sehr gut in der Lage, mehr oder weniger, ja, wie sag ich das jetzt, einfach ist eine lange Zeit in der Lage halt jetzt ohne, also quasi sich seiner, also dass man nicht merkt, dass er psychisch krank ist und wirkt halt vergleichsweise, ja, keine Ahnung, wie jemand ganz Gesundes und da kann man sich dann schon die Frage stellen, okay, warum ist er denn jetzt auch so dahinterher oder also grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht, da ist eine Menge Suspension of Disbelief am besten eingepackt, sonst ja, neigt man dazu, so ein paar Sachen zu hinterfragen, auf die man unter Umständen keine befriedigende Antwort erhält.
Dans Frau Nell und die gemeinsame Tochter Laila haben es sich so langsam eingerichtet in ihrem neuen Zuhause. Dann kommt auch schon Besuch von Dans Schwester Toni, die im Vergleich zur restlichen Familie deutlich unangepasster und rebellischer unterwegs ist. Trotzdem schafft sie es, ihren Bruder und ihre Schwägerin zu einem lokalen Punkkonzert zu überreden. Doch während des Konzerts kommt es zu einem Stromausfall im ganzen Ort, was auch die Einrichtung in Haven und deren Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Die vier gefährlichen Insassen aus der dritten Etage nutzen diese Möglichkeit, um aus der Klinik auszubrechen. Auf ihrem Weg töten sie dabei mehrere Leute. In der Stadt ist derweil das absolute Chaos ausgebrochen. Es kommt sogar zu Plünderungen. Diese Möglichkeit nutzen Bleeder, Elster, Preacher und Hawks aus, um sich Waffen zu besorgen. Als Bleeder anfängt, Unbeteiligte zu töten, ziehen die anderen ohne ihn weiter. Nachdem sich die Unruhe in der Stadt etwas gelegt hat, versuchen die vier Männer, auf verschiedene Art und Weise in das Haus der Potters zu kommen. Preacher gibt sich vergeblich als Briefträger aus, ehe Elster Dans Tochter Laila am Haus überrascht und sich als Babysitter-Ersatz ausgibt. Lailas Mutter ist mit Dans Schwester Toni auf einer Demonstration festgenommen worden. Nachdem Dan das erfährt, bittet er die eigentliche Babysitterin, bei Laila nach dem Rechten zu sehen. Diese wird gemeinsam mit ihrem Freund Billy, der für ein Techtelmechtel vorbeikam, vom Preacher und Elster getötet. Als der Rest der Familie nach Hause kommt, ist bereits die Polizei vor Ort. Nach Lailas Erzählung wird klar, dass es die Haven-Patienten auf Dan und seine Familie abgesehen haben. Der zuständige Detective Barnett bleibt ebenso zum Abendessen wie ein Fremder namens Tom, den Toni während der kurzen Inhaftierung kennengelernt hat. Theresa, du als Musikerin, als Hardcore-Musikerin mit, ja, mit bestimmt auch Punk-Anleihen. Die Punk-Band The Sick Fucks. Das ist eine echte Band. Ihr Auftritt wurde allerdings ohne Musik gedreht und erst später overdubbed quasi. Aber wie fandst du die? War das so dein Ding?
Ja, wärst total.
Wärst du gerne bei denen dabei? Da war ja auch, ja, war glaube ich, auch eine Frau in der Band, ne?
Ja, ich wäre da auf jeden Fall gern dabei gewesen. Also, ich frage mich, ob Ice Nine Kills sich was von denen abgeguckt hat, weil die tanzen ja auch mit Äxten über die Bühne. Das ist schon ein Vibe gewesen, muss ich sagen. Also, es sah auf jeden Fall nach einer Menge Spaß aus. Ich wünschte, ich hätte immer so viel Spaß auf Konzerten. Also, ich wäre da gern dabei gewesen. Ist jetzt vielleicht keine Hochglanzband, aber auf jeden Fall so eine, mit der man einen lustigen Abend haben kann. Ich würde sie mir live angucken.
Dann haben wir quasi als Aufhänger, André, den Blackout, ne? Also den Stromausfall, simpel und effektiv, würde ich sagen. Es gibt Plünderungen in der ganzen Stadt und das Chaos bricht aus. Und da würde ich schon fast, und Theresa, da kannst du direkt auch schon mithören, das war für mich so ein Punkt, in dem der Film so ein bisschen Stellung bezieht, indem er uns sagt, wenn niemand kontrolliert wird, und so eine Ausnahmesituation entsteht, dann benehmen sich die Leute jetzt auch nicht rationaler und weniger, wie drücke ich es jetzt aus, in Anführungszeichen, psychisch krank als die Insassen in so einer Einrichtung. Und das habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Film da auch so ein bisschen in diese Richtung gehen will, was ja auch zu diesen Ausführungen von diesem schottischen Psychologen da passen würde, dass die Leute einfach nur Schwierigkeiten haben, sich anzupassen in der Gesellschaft, die aber eigentlich genauso in Anführungszeichen irre ist wie alle anderen.
Ja. Oh, sorry.
Ich war mir nicht sicher, wollte gerade fragen, at André oder at mir?
Erst at André und du schon mal im Hintergrund vorbereiten, um auf André reacten zu können.
Okay.
Live-Reaction.
Ja.
Nee, klar, die Message zieht sich ja den ganzen Film. Die ist ja auch nicht gerade, also die ist ja sehr plakativ. Die hat jetzt ja nicht hinterm Zaun. Und ich finde, das ist ja auch ganz, ganz stimmig umgesetzt, finde ich. Mit den Aufruhren, das ist halt wieder so filmisch, der Strom fällt aus und 3 Minuten später brennt die halbe Stadt.
Schon gepurcht.
Ja, da wird sofort gepurcht. Finde ich immer so ein bisschen übertrieben, aber who knows? Also es gibt kann ja bestimmt passieren. Ich finde immer die Zeit spannend. Also wenn das jetzt irgendwie, weil wenn das Tage andauert oder Wochen, die Leute dann anfangen langsam irgendwie hibbelig zu werden, okay. Aber dass dann immer für 10 Minuten irgendwie direkt die halbe Stadt geplündert wird, nur weil mal kurz der Strom ausfällt. Naja, sei dahingestellt, aber vielleicht war es in den 80ern noch ein bisschen anders. Aber ja, wie gesagt, diese Parallele zu sagen, so die Leute drehen eigentlich auch am Rad, wenn man sie lässt und heben sich dann auch gar nicht mehr von den Insassen der Anstalt ab, beziehungsweise sie können dann auch quasi im Grunde ja frei unter ihnen wandeln, weil in der Masse fallen sie dann auch nicht mehr auf, wenn sie nicht gerade irgendwie mit so einer Rechenhake die Kehle rausreißen. Aber wie gesagt, ich finde den Ansatz, das erzählt der Film eigentlich ganz gut, macht aber, wie gesagt, ja nicht wirklich subtil. Aber finde ich ein legitimer Hot Take, sag ich mal, den er so in den Raum stellt. Weil er stellt ja nicht vor veränderte Tatsachen, sondern er spielt ja so ein bisschen damit. Aber wie gesagt, ich finde, der Film hat eh sehr viele politische Subtexte, sei es jetzt eben Atomkraft und also da ist ein sehr politischer Slasher, ja.
Da kommt aber auch so ein bisschen der schwarze Humor immer durch, ne? Ich fand das schon witzig, wenn die so die 4 Insassen irgendwie feststellen, okay, jetzt die Außenwelt ist jetzt auch irgendwie nicht weniger dysfunctional als die Welt in der Klinik, die wir so kennen, ne? Mhm. Also das ist schon ganz gut. Theresa?
Ja, also ich stimme dir da prinzipiell zu. Ich habe das in dem Moment auch gedacht, so ja, hier fallen die halt auch nicht mehr auf, so macht auch alles keinen Unterschied. Die können, wenn sie unsere Straftäter einsacken, können sie alle anderen mitnehmen, so gefühlt. Aber das ist halt das, was ich am Anfang meinte, mit der hat diese Momente, wo er das schon auch irgendwie hinterfragt, aber irgendwie manchmal sich trotzdem drüber lächerlich, also drüber lustig macht. Ich bleib trotzdem dabei, dass der da am Ende des Tages nicht wirklich eine Stellung zu bezieht. Und ich finde das prinzipiell auch irgendwie okay, weil es halt einfach große Themen sind, für die es keine eindeutige Antwort gibt, sonst wären es keine so wichtigen Themen irgendwie. Aber der ist da, finde ich, nicht so hundertprozentig konsistent. Aber ja, das ist ein Moment, wo er schon sagt, hier, die fallen hier überhaupt nicht auf, wir sind alle einfach gerade, gehen hier komplett riot und hier ist auch Zivilisation komplett verloren irgendwie, hier hält sich keiner mehr an irgendwelche Regeln und Gesetze.
Pascal.
Ja, ich habe manchmal, also ich hatte da, manchmal, als hätte ich den Film so oft gesehen, ich hatte das auch ein bisschen das Gefühl, dass das auch, sagen wir mal, zumindest eine Art ist, den Film an der Stelle so zu schreiben, um mit der man sich es ein bisschen einfacher macht, zu rechtfertigen, warum denn auch, ich meine, gut, die Polizei tritt später auch mit ein, aber naja, also unsere Antagonisten haben es einfach einfacher, quasi jetzt hier unbehelligt erstmal diese Familie zu drangsalieren, wenn halt drumherum eh alles schon in einem Purge-ähnlichen Zustand ist. Deswegen war das mit Sicherheit, oder kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz unabsichtlich so geschrieben ist. Und trotzdem hatte ich auch das Gefühl, dass da mit Sicherheit auch ein bisschen der jetzt von eben von André und euch allen eigentlich angesprochene Subtext mit eine Rolle gespielt hat. Und grundsätzlich, ich meine, wenn er jetzt das wirklich, also wenn er irgendwie diese unkonventionellen Behandlungsmethoden in Anführungszeichen in ein positives Licht rücken wollen würde, dann denke ich mir, dann wären es wahrscheinlich halt einfach nicht die Antagonisten geworden, die jetzt hier Morde begehen. So, ne? Das ist dann halt ja irgendwie auch, also wenn das jetzt halt eine coole Idee sein soll, dann hat es zumindest in diesem Film ja nicht funktioniert. Und das sind dann immer noch gefährliche Menschen, die wieder in den Maßregelvollzug gehören. In der Hinsicht, ja, auch irgendwie ambivalentes Gefühl dazu, ob und wie, wenn der Film sich da politisch oder ja, philosophisch positionieren will.
Da sind auch so ein paar Sachen bei denen ich auch so, ja, die fand ich dann ein bisschen konstruiert so. André hat es ja schon gesagt, es ist natürlich auch so ein paar politische Themen, die da ja auch, also heute sind sie immer noch aktuell, aber damals halt auch schon, ne, das Atomkraft und sie gehen dort demonstrieren, werden gleich eingebuchtet gefühlt irgendwie. Also das heißt gefühlt auch tatsächlich. Aber ich habe trotzdem in dem Fall fast das Gefühl gehabt, dass es nur ein Vorwand irgendwie, wie sie es schaffen, dass die Tochter dort irgendwie alleine zu Hause bleibt. Das fand ich irgendwie komisch. Und irgendeine Möglichkeit, um dann den Twist für später vorzubereiten, weil so viel anders, weiß ich gar nicht, wie sie man das hätte noch sonst schreiben können.
Dann hätten sie sich auf dem Konzert kennenlernen können,
ne? Ja, hätten sie, wäre zum Beispiel auch eine Option gewesen, ne? Deswegen, ob man sich hier, ja, einen holprigen Weg dorthin, finde ich, hat man hier gewählt. Ansonsten fand ich die Szene, also den ganzen Teil, mit der Babysitterin Pascal und mit Laila, die zu Hause ist und sie quasi konfrontiert wird, ausgerechnet natürlich mit Elster, der ja der Kinderschänder ist. Und man schon so, finde ich, da baut sich schon so eine gewisse Anspannung auf, ein gewisses Unwohlsein, finde ich, also zumindest bei mir als Zuschauer, da wir eben von der Vergangenheit von Elster wissen und Laila eben quasi sein, in Anführungszeichen, Beuteschema wäre und er sie auch so berührt. Und so, ah, du Süße oder sowas meint und sie reagiert auch gleich, hey, don't call me cutie. Und da passiert ja zum Glück dann nichts weiter. Es wird so ein bisschen, das fand ich dann fast schon schwierig, es wird dann suggeriert, als wäre er dort super lieb gewesen. Es wird ja auch gesagt, ne, er hat sie nicht berührt und sie beiden, ihr ist das quasi gar nicht aufgefallen, wer das ist, so in dem Sinne. Er hat sich bestens benommen. Und dann haben wir noch die andere Ebene dort. Und da, finde ich, driftet der Film das einzige Mal in diese generischen, ja auch damals schon Standard-Slasher-Tropes so ein bisschen ab. Ne? Wir haben hier dann die Babysitterin, eine Teenagerin kommt dazu. Und ihr Freund kommt auch irgendwann noch dazu, damit sie dort rummachen können. Auch ein Teenager. Und sie wollen es dort miteinander treiben dort. Und müssen deshalb quasi sterben. Und auch diese ganze Szene dort, ne, als die Babysitterin angegriffen wird und quasi unterhalb des Bettes angegriffen wird, wenn immer wieder dieses lange Messer durch die Matratze gerammt wird, was natürlich dann wieder so ein klassisches Phallus-Symbol auch ist. Das war übrigens die Szene, warum der Film in UK auch gebannt war und als Videonasty abgestempelt wurde, weil der Film natürlich irgendwie wieder so eine, erstmal A, Messer immer schwierig in England und dann noch diese Sexualität in der Szene, war dann, ja, hat für mich so ein bisschen schon fast dann den Slasher-Teil des Films eröffnet. Ich finde, der hat auch, also ich finde ohnehin, der Film hat so eine richtige Dreiakt-Aufteilung. Der Anfang ist so ein bisschen einer Flug übers Kuckucksnest-Drama, so ein bisschen in der Light-Version. Jetzt so dieser Mittelteil, der hat am ehesten so das, was man sich unter Slasher vorgestellt hat, vielleicht 1982. Aber da waren so ein paar Sachen bei, ja, an der Tendenz zu schwierig, aber gerade noch so die Kurve gekriegt, fand ich, Pascal.
Als Elster halt erstmal ja dann auf Laila, die Tochter, trifft, dachte ich auch erst, oh, das könnte ja unangenehm, beziehungsweise echt jetzt düster werden schlichtweg. Und war dann tatsächlich am Ende ganz glücklich darüber, wie der Film damit umgegangen ist. Einerseits, weil Laila halt erstmal cool ist und halt auch einfach von der Art, wie sie mit ihm halt interagiert, sich halt da nichts vorschreiben lässt und halt, ja, also der Film hat mir schnell das Gefühl, also ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass es nicht, dass Laila hier nicht zum Opfer wird. Weil er dann auch so ein bisschen ins Comic Relief-artige abdriftet kurz und Laila halt so einfach mit ihrem Vibe schon eher das fast ein bisschen auflockern sollte. Und dadurch hatte ich sehr schnell, ich sag mal, ein gutes Gefühl, jetzt nicht im Sinne von, dass es nicht trotzdem eine gefährliche Situation ist, aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass der Film jetzt in diesen wirklich dann sehr düsteren Weg abdriftet, was er dann ja auch nicht getan hat, sondern er hat sich dann, wie du erwähnt hast, halt lieber einem traditionellen, konventionellen Slasher-Trope bedient, was mir nicht unzufällig dann halt sehr gut gefallen hat. Und ja, das fand ich eine eigentlich geschickte Möglichkeit, ihn halt, er ist halt ja in der Figur dann, ja, der Mensch, der Pädophile, der halt dann leider theoretisch gefährlich werden könnte, und trotzdem haben sie es dann geschafft, quasi das einmal auf den Tisch zu packen, das dann aber nicht durchzuziehen, Gott sei Dank, und dann halt ihm trotzdem eine Möglichkeit zu geben, halt einmal hier als ja, Slasher-Killer in Erscheinung zu treten. Und ja, das fand ich summa summarum dann am Ende ziemlich cool eigentlich, und ja, war dann froh, wie sie damit umgegangen sind.
Theresa, wie fandst du den Mittelteil?
Oh, also ich fand, dass die...
Oh, du klingst schon so erschöpft. Oh.
Ja, nee, weil ich gerade über Laila nachgedacht habe, und das ist tatsächlich mit der größte Kritikpunkt für mich an diesem Film, ist dieses Mädchen, weil ich fand sie unfassbar unauthentisch, wie sie da ihre ganzen One-Liner raushaut und wie sie halt einfach überhaupt gar keine Angst hat. Also wenn ich als Kind, wenn da irgendein Mann kommen würde, sagen würde, ja, meine Eltern haben gesagt, ich bin der Babysitter, würde ich nicht sagen, ja, nenn mich jetzt nicht Sweetie kurz danach, sondern würde ich sagen, hallo Polizei, wir haben hier, glaube ich, ein Problem, oder ich wäre zumindest ein bisschen ängstlich und skeptisch. Und sie hat halt an keiner Ecke im Film irgendwie sowas wie Angst. So, sie ist halt da, weiß ich nicht, nimmt da irgendwie so eine ganz komische Position ein, als wäre sie so die Taffe in der Runde, aber sie ist halt auch irgendwie die 10-Jährige in der Runde oder 12 oder wie alt sie sein soll. Und deswegen hat mir diese ganze Szene auch irgendwie so überhaupt nicht gepasst, weil ich finde, da hätte auch so dieser Comic Relief, der hat da irgendwie für mich überhaupt nicht reingepasst. Und ich war auch am Ende des Tages einfach nur dankbar drum, dass sie da halt irgendwie das so ein bisschen angedeutet haben, aber dann doch aufgelöst haben von wegen, hier, da ist nichts passiert, was dann ja auch wieder in die Richtung geht von wegen, ja, er hat gelernt, das irgendwie damit umzugehen und nicht, also halt nichts zu machen, wenn er die Chance bekommt. Aber ja, ich weiß nicht. Und die Babysitterin, die wirkt halt einfach fehlplatziert. Wenn das eine Szene in einem anderen Film gewesen wäre, hätte sie mir, glaube ich, richtig gut gefallen.
Ja, das ist die Frage, will der Film da ein Eingeständnis machen für die Leute, die ja eben direkt so den klassischen Freitag der 13.
Ja, so Flasher fühlt sich's erwarten an, weil ich finde, das passt halt, du hast ja schon gesagt, das ist ja eigentlich eher so ein Film über eine Familie irgendwie, und dann diese Babysitterin, die dann da halt Sex mit ihrem Freund hat, das wirkt so komplett deplatziert und halt wirklich einfach so, als hätte irgendjemand gesagt, ja, okay, damit sich keiner beschwert, hier kommen die Babysitterinnen, die hauen wir jetzt nochmal rein. Und ich glaube, an sich finde ich halt die Szene und das dann auch mit dem Messer, das so aus dem Bett von unten hochkommt, finde ich schon auch cool. Und auch wie sie dann am Ende da einfach ja, umgebracht wird, einfach von dem großen Typen genommen. Und dann, man sieht halt dann, wie klein sie ist und so diese Ratio. Das war schon an sich cool. Aber die Szene wirkt halt in dem Film einfach ein bisschen deplatziert, finde ich.
André, jetzt bräuchte deine Meinung noch. Bist du damit gut klargekommen, dass der Film jetzt doch irgendwie so ein paar, ja, Slasher-Gefilde aufräumt und was er damit gemacht hat? Oder hast du gesagt, oh, hätten wir auch erwachsen bleiben können?
Ach, ich finde, so viel Ausreißer gibt es dann ja aber gar nicht. Also ja, klar wird er dann irgendwann doch so ein Home-Invasion im Endeffekt, aber das ist ja dann doch auch das, was ich erwartet habe. Also es ist ja gut, dass der Film das nicht ganz unterlaufen hat.
Aber der Weg dahin, also ja. der Home Invasion Part, der ist für mich dann schon wieder der letzte Akt, der dritte Akt, aber der Weg dorthin, wie die quasi on the run sind und Leute auf der Straße abstechen, den Postzusteller platt machen, die Teenager kalt machen, so, das war für mich dann so irgendwie so eine Art Eingeständnis, was ich jetzt gar nicht mal unbedingt werten will.
Ich fand aber auch da, dass es halt durch Storytelling funktioniert, weil den Briefträger wollen sie halt haben, damit sie halt das Telegramm faken können, damit sie sich Zutritt verschaffen können. Die sind ja nicht unclever, ne? Also
yeah.
Deswegen, das fand ich schon wieder okay. Es zeigt auch wieder diese Kaltblütigkeit irgendwo, die sie haben und diese, wir machen es einfach zunutze und gehen da sofort mehr oder weniger über Leichen. Ja, das fand ich jetzt nicht schlimm. Also das mit der Babysitterin, ihrem Dude da, ja, okay, das war halt wirklich das Klischeehafteste im ganzen Film. Und da war ja eh durch die ganze Konstellation irgendwie, ja, hier, ich muss arbeiten, meine Frau sitzt im Knast, wir brauchen Hilfe. Alles, das war eh erzählerisch, alles ein bisschen krude irgendwo, dass da auch die Mutter dann auf eine Demo geht, wo vorher schon gesagt wurde, von wegen, da wird viel Polizei sein, da muss man aufpassen, aber dann die kleine Tochter alleine lässt, während der Mann halt einen neuen Job hat und auch safe halt arbeiten muss und so. Das war eh alles ein bisschen krude, muss ich sagen. Und naja, wie gesagt, dass halt dann die beiden da Sex haben, ja, das war dann wieder der einzige, es ist ja auch die einzige Sexszene im Film, sie dauerte jetzt auch nicht lange, aber ja, die war halt das Klischeebehafteste definitiv, aber wiederum fand ich dann die Szene mit dem Messer da durchs Bett und so eigentlich ja ganz spannend, wobei sie auch exorbitant lange auf dem Bett einfach hocken bleibt, statt einfach mal kurz aufzuspringen, ja, wegzurennen, aber das alles geschenkt. Wie gesagt, ich fand den Übergang, den zweiten Akt da, ich fand den okay. Ich fand halt nur diese ganze Konstellation und was die Familie dann so an Unternehmungen macht und wie die dann da damit umgehen und so weiter. Das war vielleicht alles ein bisschen auch wieder an den Haaren herbeigezogen, aber ja, das ist halt nun mal ein Drehbuch. Aber wie die Insassen dann vorgehen, um eben ihren Plan zu verfolgen, in das Haus einzudringen und zwar nicht einfach nur reinrennen, sondern das vielleicht sogar ein bisschen clever anzustellen, wirklich erstmal sicher zu stellen, wohnt er da wirklich überhaupt? Sind wir richtig hier? Das fand ich alles schon ganz gut.
Kann es trotzdem sein, ich weiß nicht, ob ich mich da irre, dass der Film sich nicht so ganz an seine Regeln hält. Also ich habe so das Gefühl, dass am Anfang auch so gesagt wird, dass die vier Insassen auch gar nicht draußen rumrennen, da in der Psychiatrie, und dann sieht man sie draußen rumrennen und auch später, es wird ja am Anfang gesagt, dass Blee der Fremden nie sein Gesicht zeigt, und das wird ja spätestens auch irgendwie im Gefängnis kommt dann nicht drum rum, aber ich fand irgendwie, da war es ein bisschen inkonsistent, aber weiß nicht, vielleicht habe ich mich doch ein bisschen verhört, aber ich fand es ein bisschen komisch. Aber ja, kommen wir ins letzte Drittel des Films. Nach dem Abendessen hört man draußen plötzlich merkwürdige Geräusche, weshalb Detective Barnett kurz rausgeht, um das zu überprüfen. Dort wird er vor den Augen aller anderen vom Pfeil einer Armbrust durchbohrt und stirbt. Der Rest der Familie verbarrikadiert sich deshalb im Haus. Mittlerweile ist Dr. Bane eingetroffen, wird jedoch vom Preacher mit einer Axt getötet. Nach und nach verschaffen sich die drei Männer Zutritt zum Haus der Potters. Preacher legt im Keller ein Feuer, wird von Dan kurze Zeit später jedoch mit dem Feuerlöscher erschlagen. Elster greift ebenfalls die Familie an, gemeinsam schafft dieses aber, ihm das Handwerk zu legen. Der fremde Tom tötet Elster mit einem Beil. Als Dan Dr. Banes Auto holen will, bekommt Tom starkes Nasenbluten, wodurch sich offenbart, dass der Fremde in Wahrheit der Patient Bleeder ist. Dieser versucht Tony zu töten, wird aber von Dans Frau Nell erstochen. Dan bekommt es dann erneut mit dem wiederauferstandenen Preacher zu tun und tötet diesen diesmal endgültig. Dann taucht Anführer Hawks auf und konfrontiert die Familie mit ihrem Handeln. Bevor Schlimmeres passiert, geht plötzlich wieder der Strom und der Fernseher springt an. Dort läuft ein Bericht über die ausgebüxten Patienten im Fernsehen und ein Interview mit Dr. Merton wird eingespielt. So erfährt Hawks, dass Dan Dr. Merton nicht umgebracht hat und sich dieser bester Gesundheit erfreut. Hawks zerstört den Fernseher und verschwindet in der Dunkelheit der Nacht. Ja, Pascal, fand ich durchaus wieder ein Genrewechsel quasi. Jetzt das komplette letzte Drittel, André hat es vorhin schon gesagt, geht so in den Home Invasion, so Siege-Film, also Belagerungsfilm über, und wechselt quasi dann irgendwie zum dritten Mal innerhalb des Films das Genre, was ich durchaus kurzweilig fand und auch immer wieder so neue Ausgangssituationen mit sich gebracht hat, was ich ja doch echt lobenswert fand. Hat sich dadurch nie irgendwie langweilig angefühlt.
Mhm. Für mich. Ich mag den dritten Akt auch und finde es auch grundsätzlich ja ganz cool, dass der Film da so ein bisschen Vielfalt an den Tag legt, dass wir halt im Mittelteil ja, eher so ein bisschen, finde ich, noch mit am lockersten unterwegs sind und dann aber doch zu einem relativ intensiven Finale kommen, wo dann auch nochmal, ja, ein bisschen Spannungskino zelebriert wird, was halt dann, ja, sehr viel einfacher ist, wenn wir halt wirklich in so einer, wie du gesagt hast, Home Invasion, in so einem Szenario unterwegs sind. Das finde ich, das funktioniert ganz gut, ist, hat trotzdem immer noch so seine auflockernden Momente, weiß ich immer nicht, freiwillig, unfreiwillig. Ich muss sagen, dass ich halt generell höchst amüsiert war von der Figur des Dr. Baines, halt von Donald Pleasence in seiner wirklich ja, hippie-esken, gefühlt dauer zu gedröhnten Art und Weise und wie dann hier eintrifft und dann auch nochmal ja, quasi in seiner, muss man ja dann nach dem Ergebnis sagen, naiven Art und Weise davon überzeugt ist, mit Worten schlichten zu können. Das war dann irgendwie für mich schon wieder so eine Art Auflockerung. Aber dann am Ende das Finale in der Küche ist dann, ja, eigentlich ziemlich amtlich, wenn auch jetzt nicht gleich wieder mal halt sonderlich brutal. Da ist der Film dann wirklich eher sanft unterwegs. Aber dafür muss ich sagen, auch von der Inszenierung, wenn man es halt schon weiß, weiß man es. Wenn man es nicht weiß, es ist eigentlich ein ziemlich cooler Twist, weil halt, wir haben es ja jetzt, du hast es ja eben gesagt, dass dann halt quasi Bleeder sich offenbart, dadurch, dass er Nasenbluten bekommt. Und das ist aber so gezeigt, dass wir halt die Kamera auf der Schwester sehen, auf Tony, und er halt größer ist und dann sieht man nur, wie von oben Blut auf sie herabtropft. Und dann kann man sich ja denken, ah fuck, das tropft vielleicht gerade aus der Nase des Toms. Das fand ich ganz cool.
Die Frage, die sich stellt, Theresa, ist: Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass einem dieser Twist nicht schon vorher, lange vorher bewusst wird im Film? Oder war das jetzt tatsächlich für wen eine Überraschung von euch? Aber erst Theresa gerne.
Ja, für mich tatsächlich. Ich bin ja auch nicht dafür bekannt, dass ich bei sowas relativ schnell durchblicke, weil ich das ja immer alles eher auf mich zukommen lasse und häufig gar nicht so viel nachdenke beim Film gucken, sondern halt eher so versuche, wirken zu lassen. Und ich habe den echt ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Also ich habe gar nicht mehr so recht an den gedacht. Oder wenn, hätte ich halt gedacht, der schleicht sich auf eine andere Art und Weise nochmal rein. Aber nicht, dass der halt die Person ist, die man dann halt im Gefängnis da wieder trifft. Aber ich glaube auch, weil ich gedacht hätte, okay, wenn der aus irgendeinem Grund schon in der Klinik die ganze Zeit nicht bereit ist, sein Gesicht zu zeigen, warum sollte er dann auf einmal damit so locker umgehen und so eine komplette neue, ja, Identität um sich drum herum schaffen, wenn er doch wahrscheinlich die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre vielleicht mit niemandem außerhalb der Klinik gesprochen hat. So, also das, ich glaube, deswegen, weil ich das schon auch irgendwo ein bisschen unrealistisch finde. Ich finde es für so eine Horrorfilmlogik, finde ich schon in Ordnung, dass der jetzt da diesen, dass es da diesen Twist gibt. Aber ich bin tatsächlich nicht drauf gekommen, ja, weil ich ihn halt auch so ein bisschen vergessen habe. Aber ich bin dabei, Pascal, ich würde es eigentlich auch einen coolen Twist. Ich fand ihn wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen cooler, weil er bei mir halt so gezogen hat und ich jetzt dachte so, ach ja, der ist das. Konnte ja keine Ahnung.
Das Schöne ist ja dabei, dass dann ja auch quasi das, was vermutlich damit gemeint war, auch bei dir funktioniert hat, dass eben er sich quasi draußen so anpassen konnte, dass er eben halt, ja, nicht aufgefallen ist zwischen, ja, den anderen Leuten, weil er eben auch sich normal verhalten hat wahrscheinlich und deshalb eben, ne, genau diese Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, ne, die sind auch nicht anders draußen als ihr da drin, so, da, und er fällt halt auch nicht auf. Und selbst wenn ein Polizist mit am Tisch sitzt und ein Psychologe mit am Tisch sitzt, ne, fällt keinem auf.
Ja, aber ich glaube auch dadurch, dass er ja auch nichts tut, um zu verhindern, dass seine, ich sag mal, seine Buddies da getötet werden, so, es ist ihm ja auch irgendwie Wumms. Deswegen bin ich da, glaube ich, jetzt nicht so drauf gekommen, dass er dann am Ende da der Leader ist. Aber ich fand es einen coolen Twist und finde auch prinzipiell das letzte Drittel, also oder halt in diesem Showdown eigentlich auch am coolsten, ja.
André, hat der Twist für dich funktioniert? Oder war dir vorher klar, das wusste ich schon seit einer halben Stunde oder so?
Nee, wie gesagt, wie Theresa hat, ich habe es auch vergessen. Für mich war das sehr effektiv. Ich war so, what? Das hat ja niemand kommen sehen, außer ich. Nee, also das war wirklich für mich überraschend. Ich habe den auch komplett einfach vergessen. Ich dachte, der wäre einfach weg, so Ding. Der wurde mal erwähnt. Klar.
War euch denn nicht zu suspicious? Ich meine, warum sollten die einen Fremden da einfach mitnehmen? So,
ja, weil ich dachte halt so ganz jetzt so, oh ja, okay, jetzt wird es der neue Love Interest halt von der Schwester und der ist halt so der super Aktivisten-Boy, der am Ende dann alle rettet oder so. Keine Ahnung, habe ich nicht mit gerechnet, dass er, weil stimmt halt auch. In der Logik habe ich auch nicht gedacht, halt, weil ich dachte, okay, wenn der in der Anstalt war, dann wird das ja nicht, kam mir nicht in den Sinn, dass der plötzlich so ein Charmeur ist und so ein geiler Hecht irgendwie. Nee, kam ich überhaupt nicht drauf. Wie gesagt, klar hätte ich drauf kommen können am Anfang, okay, der wird erwähnt, das wird nicht ohne Grund sein, aber dass der das dann noch ist nachher, nee, habe ich null dran gedacht. Fand ich effektiv.
Aber hat es denn für dich funktioniert? Also fandst du das denn, also klar, du warst überrascht, aber fandst du es dann auch überraschend gut oder dachtest du, oh?
Ich fand's eher gut. Also mit der Logik halt, wie gesagt, ja, schwierig so, aber warum auch nicht? Also wir lernen ja im Film auch, dass das ja auch alles nicht schwarz und weiß ist, sondern nur weil er halt in der Anstalt untergebracht ist, heißt ja nicht, dass er auch seine klaren Momente irgendwie hat. Von daher, nee, ich fand's irgendwie ganz gut, ja doch.
Und dass der Film in dieses Belagerungs-Home-Invasion-Genre übergegangen ist, hat für dich auch funktioniert?
Ja, sagt ja vorhin schon, ja, eigentlich schon. Also ich fand darauf lief es ja hinaus, spätestens wenn am Anfang der eine die Adresse von ihm auf dem Umschlag sieht, weißt du ja, was ihr Ziel ist. Und von daher war das eigentlich relativ klar, worauf es hinausläuft. Von daher, ja, auf jeden Fall doch. Und ich fand es auch wirklich spannend genug dafür eigentlich und dynamisch genug, weil auch wenn es dann in einem engen Setting war, ist immer genug passiert, dass es nicht so ein reines Verschanz-Ding wird, was ja viele Horrorfilme dann immer gerne machen. Aber ich fand, es war immer, dass irgendwer noch trotzdem irgendwo durchkommt oder dass noch ein Element dazukommt, dass eine Figur noch dazukommt. Und dadurch, dass du drei Angreifer hattest, war es dann irgendwie dynamisch genug, dass ich es dann auf jeden Fall auch spannend genug fand, ja.
Ich fand, der hatte auch so ein bisschen, also vorweggenommen in Anführungszeichen, weil ne, da liegen ja auch Jahrzehnte zwischen, aber er hat Your Next so ein bisschen drin gehabt. Das war ja auch so, dass
ja, leicht, ja.
Mehrere und dass aber auch jemand drinne mitspielt sozusagen, der schon drin ist sozusagen und das fand ich ganz gut, nur hier war es quasi ein bisschen komprimiert, der quasi auf eine halbe Stunde, aber fand ich, hat auch funktioniert, waren echt schöne Spannungssequenzen bei Pascal, ne? Zum Beispiel fand ich schon gut, als der Detective rausgegangen ist und das hat sich auch so ein bisschen schön in die Länge gezogen und dann mit der Armbrust und alle gucken aber zu und sehen also es ist nicht so, dass niemand mitbekommen hat, dass jetzt Gefahr droht, sondern alle sehen, fuck, die haben gerade den Kopf erschossen mit einer Armbrust, scheiße, alles geht jetzt so ein bisschen nuts und wir müssen irgendwas tun und da hat der Film, fand ich, wirklich, wirklich, wirklich gelungen Spannung aufgebaut für mich.
Ja, auf jeden Fall, also das Ende ist dann intensiv und legt nochmal wirklich, was bis dahin irgendwo jetzt nicht großartig etwas war, wo der Film gefühlt Wert drauf gelegt hat, also halt konstant irgendwie Spannung zu erhalten oder halt vorher schon mal, also ja, so ein Spannungskino aufzubauen und das ist dann hier richtig gut gelungen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich dann da auch irgendwie noch zu kritisieren hätte, ist halt, wie jetzt wir oft gesagt haben, die Logik ist halt ein bisschen dünn und ehrlicherweise, wenn dann am Ende nochmal der Fernseher anspringt und zufällig ein Interview mit der wichtigsten Figur dieser Geschichte quasi gezeigt wird, nun gut. Aber wenn man dann bis dahin das alles abgekauft hat, dann ist das irgendwie auch noch okay.
Ja, ich fand auch ein paar Kleinigkeiten. Ich fand zum Beispiel Donald Pleasance irgendwie dann ein bisschen verschenkt mit seinem Auftritt am Ende. Ich meine, klar, hat eine Wirkung, weil er natürlich so souverän da rauskommt und denkt, er kann die Situation sofort lösen und bums, ist er auch tot. War schon irgendwie cool, aber ich fand ihn als Schauspieler eben verschenkt dann so ein bisschen. Und ich fand, dass er so ein bisschen das, was er eigentlich auch viel vermieden hat, eben diese auch schon 1982 etablierten Tropes so ein bisschen zu umgehen. Und dann hast du dann doch wieder so im Haus so die Leichen, die aus dem Schrank fallen, was man bei Bedarf natürlich immer nur, ne, gerade wenn jemand vorbeigeht, fallen die raus. So alles das, was auch Halloween schon gezeigt hat, 4 Jahre vorher, ne, das war irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man musste da auch irgendwie so ein bisschen dann, wie sagt man, ja, beidseitig ein bisschen experimentieren, ein bisschen elevated sein, aber gleichzeitig eben auch die Crowd ein bisschen pleasen und dann, um da die Mischung zu finden, muss das dann irgendwie rein. Ja, Alone in the Dark ist definitiv kein gewöhnlicher Teen-Slasher, den man eben vielleicht, oder den die meisten vermutlich erwarten, wenn man sich so den Titel anguckt, Alone in the Dark, und das Poster dazu sieht. Und das war eben auch genau mein Fehler bei der Erstsichtung damals, eben die völlig falschen Erwartungen. Wenn man aber weiß, was auf einen zukommt, aber vor allem was nicht auf einen zukommt, dann weiß man Alone in the Dark, glaube ich, viel mehr zu schätzen. Und gerade da er eben gegen diese erwartbare Formel funktioniert, dafür, dass er nicht das Teen-Slasher-Publikum abholt und dafür, dass er vielleicht auch etwas tiefgründiger sein will, was jetzt nicht ganz so funktioniert, aber zumindest im Ansatz. André hat schon so schön gesagt, der Film ist erstaunlich politisch, auch wenn er nichts davon so richtig zu Ende erzählt oder auserzählt, aber er spricht vieles an. Das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Ich fand den Anfang ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu gestreckt und ungenutzt, weil da hätte ich mir ein bisschen mehr Charakterzeichnung für unsere vier Antagonisten gewünscht, aber alles, was anschließend passiert, diese drei Akte, ich habe es gesagt, einer Flug übers Kuckucksnest in der Light-Version im Mittelteil, eher Slasher und im Anschluss dann dieser Belagerungs-Home-Invasion-Film, das hat für mich sehr gut funktioniert. Der Film ist namhaft besetzt, gut gespielt, echt spannend teilweise, liefert eine gelungene Atmosphäre ab und auch ein paar Kills. Wir haben jetzt nicht so viel drüber geredet, weil die jetzt auch nicht so krass auffällig oder besonders waren, aber sie waren irgendwie innerhalb dieses Films dann auch realistisch. Ich fand es gut, dass da jetzt keine übertriebenen Kills bei waren. Ich glaube so, dass das Auffälligste an Special Effects war eigentlich eher diese, als Tony da diese Einbildung hat von diesem einen Monster, falls ihr euch erinnert,
ja, das ist
auch ein Effekt von Tom Savini, auch einer seiner ersten. Das war schon so fast das effektmäßig Auffälligste. Übrigens haben wir jetzt noch nicht ganz so drüber geredet, gebe ich euch vielleicht nochmal mit. Auch die Figur von Tony ist ganz interessant, weil sie ja quasi auch psychische Probleme hat, aber eben nicht in so einer Einrichtung ist oder dergleichen und quasi trotzdem in dieses Setting geworfen wird, fand ich auch ganz spannend. Aber ansonsten würde ich sagen, ein Geheimtipp für Leute, die irgendwie glauben, dass sie schon alles an 80er-Jahre-Horrorfilmen gesehen haben, kann ich eigentlich empfehlen. 3,5 von 5 von mir. André, heute mal als nächstes.
Ja, der Film hat auf jeden Fall in weitesten Teilen schon irgendwie das geliefert, was ich von ihm erwartet habe. Nur eben nicht einfach so, ja, so trope-mäßig, so klischee-mäßig, wie man es eben aus dem Subgenre kennt. Ich finde auch das Plakat. Das Plakat ist vielleicht ein bisschen unterwältigend für den Film. Er verkauft ihn auch irgendwie falsch. Weil, ich meine, mit einer Handaxt läuft ja auch keiner rum eigentlich. Also.
Ja. Ja, obwohl, zwei Leute sterben, glaube ich, mit Axt. Ne? Ich glaube, der Transporter-Typ, der von Bleeder erschlagen
wird. Stimmt, ja, aber ist auch keine Axt, sondern ein Beil, so ein Fleischerbeil, ja, oder sowas in der Küche. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ich finde das Plakat ist halt einfach auch sehr generisch und verspricht da irgendwie, oder du denkst halt sofort an Hütte im Wald, Teenies, Slumber Party, Action und Go. Hab mich dann doch überrascht und das ist auch positiv, dass er doch ja ganz andere Wege wählt, dass er sich Erwachsener erzählt, dass er eine Geschichte über ja, wie gesagt, diese ganzen Subtexte darin, eben die Anstalt und Atomkraft und hast nicht gesehen, wie du schon sagtest, er spielt halt keinen davon so richtig aus, aber ich fand zumindest trotzdem so die kleinen Seitenhiebe und Anleihen davon eigentlich ganz, ganz nett, oder sage ich halt so die Fragen, die er in den Raum wirft, ohne selber eine Antwort drauf zu haben eigentlich, aber ich fand, es hat ganz gut funktioniert. Ich finde, er ist spannend genug in vielen Teilen. Er ist auch mit seiner Laufzeit von knapp über 90 Minuten knackig genug. Es gibt keine wirklichen Längen, wie ich fand. Ich sage ja, ich fand auch den zweiten Akt trotzdem im Aufbau immer noch gut. Und die Motivationen sind halt alle so ein bisschen herbeigesponnen halt, wie einfach auch viele Zufälle des Films. Ja, auch hier, was Pascal eben gesagt hat mit dem Doktor, der dann zufällig zum richtigen Moment im Fernsehen auftaucht, weil zufällig im richtigen Moment der Strom wieder angeht. Also klar, der Film ist schon, das Drehbuch ist extrem hinkonstruiert, was viele Momente und viele Elemente angeht. Die müssen dann immer genau so kommen, wie das Drehbuch es halt braucht, damit die Geschichte so funktioniert. Aber damit kann ich irgendwie leben. So albern ist manchmal auch vielleicht dann im Nachhinein irgendwie wirken mag, aber das fand ich okay. Er könnte halt ein bisschen härter sein als Slasher, wenn man ihn überhaupt wirklich so bezeichnen will, aber ich würde ihn trotz aller Anderartigkeit, die er gegenüber Genre-Vertretern hat, mit sich bringt, trotzdem so bezeichnen. Dafür ist er ein bisschen zahm halt insgesamt. Ich finde auch gut, dass er nicht super übertreibt, muss kein Splatter sein, aber er blendet halt doch in den überwiegenden Fällen eher ab. Also er zeigt eher weniger als mehr, was einfach halt generell einfach schade ist bei so einer Art Film. Von daher, da hätte er für mich gerne ein bisschen mehr haben können, auf der Härteskala auch, um dann noch vielleicht noch ein bisschen drastischer einfach zu wirken. Aber ich finde die Bedrohungslage halt rund um diese Familie, die da eben so belagert werden, finde ich auf jeden Fall trotzdem wieder gut. Ich finde es spannend und es funktioniert auch alles für sich genommen. doch dann im Ende sehr gut, plus doch der kleine Twist, wie gesagt, den kann man durchschauen, muss man nicht. Ist jetzt kein Meilenstein des Twists im Genre, aber auf jeden Fall, wie gesagt, mich hat er gekriegt, von daher Hut ab. Insgesamt aber halt, also es ist ein Film, es ist ein Slasher, der wird bei mir eher nicht hängen bleiben. Durch seine Machart und durch seine Herangehensweise eben konträr zum Teenie-Slasher irgendwo schon. Aber es ist aber auch kein Slasher, der bei mir jetzt irgendwie in die neue Rangliste aufsteigen würde, den ich jetzt regelmäßig gucken muss. Dafür war er nämlich dann irgendwie doch zu rudimentär irgendwo. Und zu highlightarm vielleicht auch in den Einzelmomenten. Von daher, ich finde, der ist auf jeden Fall trotzdem Blick wert, wenn man ihn nicht kennt. Er ist wirklich, also wie gesagt, der Titel ist irgendwie so geläufig und irgendwie teilweise, aber dann haben ihn doch halt nicht genug Leute gesehen scheinbar auch. Also deswegen würde ich ihn noch immer noch als Geheimtipp oder beziehungsweise zumindest unter dem Radar-Tipp so bezeichnen. Also wer ihn noch nicht kennt, darf auf jeden Fall mal zuschlagen bei Prime und würde ihm auf jeden Fall 3 von 5 Sternen geben.
Pascal.
Ja, ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, auch so ein bisschen überlegt, ob ich den jetzt für mich dann irgendwo noch als Slasher dann noch bezeichnen würde, aber bin dann auch zum Schluss gekommen, eben weil er für mich einfach vom Vibe, auch wenn die Tropes nur teilweise und ja sporadisch mal eingesetzt werden, ist er, finde ich, trotzdem so sehr für mich, hat er so eine ähnliche Ausstrahlung und fühlt sich so dazugehörig an, dass ich jetzt ihn halt auch für mich schon als Slasher verdefinieren würde. Einfach nur, um das für mich auch nochmal abgeschlossen zu haben. Und ansonsten hatte ich grundsätzlich wesentlich mehr Spaß mit dem Film, als ich gedacht hätte. Meine Erwartungen waren nicht sehr hoch, aber einfach der Tatsache geschuldet, dass er ja nun wirklich nicht also schon mindestens als Geheimtipp gilt und ich ihn da halt auch eigentlich nur mal hier und da gesehen hatte, ja, war ich überrascht, wie vor allem wir haben es ja gesagt, wie groß produziert er tatsächlich schon daherkommt, was für ein vielfältiger und wie ich finde halt wirklich super ausgewählter Cast da mitspielt. Das ist halt einer der Punkte, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich konnte mit den allermeisten Figuren im Film ziemlich viel anfangen. Ich fand die schauspielerischen Leistungen durch die Bank mindestens solide und dann auf der Antagonistenseite halt auch von den durchaus bekannten Darstellern halt teilweise richtig, richtig gut. Also da wurden einfach Menschen gecastet, die definitiv dazu in der Lage sind, dir mal eine Gänsehaut über den Rücken laufen zu lassen, wenn sie ein bösartiges Grinsen an den Tag legen. Was, finde ich, für so eine Art von Film super, super einfach nur positiv ist und den Film irgendwie automatisch schon aufwertet. Dann mag ich generell einige Setpieces sehr gerne. Ich fand das Konzert, fand ich super. Ich mag die Zeit auch am Anfang, die sie in der Psychiatrie verbringen. Donald Pleasance ist halt dann für mich wirklich einfach der Comic Relief des Films, den ich halt auch klasse finde. Ich mag so seinen Hippie-Vibe. Ich mag die Dialoge mit ihm, wie er da halt dann, finde ich, schon immer so einen sehr subtilen Humor damit einfach versprüht. Ich finde, das hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Er ist definitiv nicht besonders hart. Das hat mich dann auch so ein bisschen, hat mich auf der Ebene ein wenig enttäuscht zurückgelassen. Aber ja, summa summarum hatte ich wirklich eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Find's spannend, wie unkonventionell er ist, obwohl er halt auf den ersten Blick, wenn man sich halt nur Name und vor allem halt das Filmplakat anguckt, wird man halt etwas maximal Konventionelles erwarten. Das hat mich überrascht und der Film dann am Ende positiv überrascht und gebe ihm auch gerne 3,5 von 5 Sternen.
Theresa.
Ich bin wahrscheinlich so die kritischste jetzt in der Runde. Ich bin mir aber nach wie vor nicht zu 100% sicher, was ich für eine Sternewertung vergeben würde. Also erstmal, was mir an dem Film gut gefallen hat, ist, dass ich finde, dass er schon mutig ist, dafür, dass er eben nicht der generische Film ist, den man erwartet und dass er halt eben auch Themen reinbringt, die man nicht erwartet. Dann halt aber auf der Downside davon, dass ich den Film dafür dann halt aber manchmal auch ein bisschen inkonsequent finde. Und dass ich mir da dann vielleicht, wenn man sich dafür entscheidet, solche Themen reinzunehmen, ja, vielleicht auch irgendwie ein finales Statement setzt und da nicht so wischiwaschi damit umgeht. Ich fand es auch gut, dass doch die Insassen, Patienten, whatever, doch sehr clever sind. Das hat Andrea auch schon gesagt, so dass sie nicht einfach losziehen und in das Haus reinstürmen, sondern dass sie sich halt irgendwie einen Plan machen und ja, irgendwie gemeinsam arbeiten. Das finde ich schon auch cool. Und ich mag halt auch, dass es dann eben eher so auf dieser Familienebene ist und finde halt eben auch die Schwester von unserem Arzt eben halt auch einen interessanten Charakter, weil sie eben ja da halt so innerhalb dieser Familie diese Rolle als psychisch kranke Person irgendwie einnimmt und da halt dann irgendwie nochmal so einen Gegenpol zu bildet, so zu dieser, ja, dass man halt nicht so diese ganz heile Familie hat, weil die gibt es in Realität nicht. Also wer ist schon gesund so in dem Rahmen? Deswegen finde ich das schon auch eine coole Entscheidung, dass sie da halt irgendwie reingenommen haben. Und halt, dass man halt nicht so diese klassische Vorstadtfamilie, Mutter arbeitet nicht, Vater ist Arzt und allen geht's gut so. Nachteil für mich ist halt wirklich die Figur Layla, die mir halt unfassbar auf die Nerven gegangen ist und die halt eben, ja, einfach sehr unrealistisch für mich geschrieben war, überhaupt nicht nachvollziehbar. Also wenn irgendwie, wie gesagt, wenn ich mich in so eine kindliche Position stelle und dann wird draußen, also ist Stromausfall, offensichtlich sind ein paar, zum Teil ja auch Mörder hinter uns her, die irgendwie meinen Vater umbringen wollen, würde ich nicht noch sagen, Papa, kann ich eine Valium haben, so, also da dachte ich echt, ich falle aus allen Wolken. Und dann halt eben auch der Humor, der irgendwie an manchen Ecken eingeflochten wird, der finde ich in diesem Film unpassend ist. Da hätte ich mir doch dann eher einen komplett ernsten Film gewünscht, als hier und da so ein paar ich fand es ja zum Teil echt unangemessen, Humoreinlagen. Dass der Film nicht so blutig ist, finde ich auch nicht schlimm. Also das passt halt eben auch nicht zu, vor allem wenn wir es hier mit einer realistischen Familie zu tun haben. So ist ja logisch, dass die irgendwie da keine krassen Fallen stellen können. Die sind ja nicht auf sowas vorbereitet. Also da ist ja wahrscheinlich spontan Messer in den Rücken auch das Realistischste, ja, was passiert. Also ja, wäre wahrscheinlich auch das, was ich am ehesten machen würde. Und ja, entsprechend, ja, weiß ich nicht, gibt es so Positives und Negatives, was, glaube ich, mein größtes Problem mit dem Film ist, dass er mir dann doch dafür, gerade dass er eigentlich so viele Punkte hat, die irgendwie, ja, besonders sind, ist er mir am Ende des Tages doch unfassbar egal gewesen. Und der war jetzt auch relativ schnell schon wieder in der Versenkung meines Kopfes verschwunden. Ich habe den jetzt 3 Tage vor Aufnahme gesehen.
Trotz des Sickfucks?
An die konnte ich mich noch erinnern, aber ansonsten sah es zum Teil schon wieder düster aus. Ich habe mir eben halt nochmal so Zusammenfassungen auf YouTube angeguckt, weil so, ah ja, das kam ja auch drin vor. Hab meine Notizen, dachte mir so, ach ja, stimmt, das kam ja auch drin vor. Also der ist dann auch ruckzuck wieder weg und da weiß ich noch nicht so ganz, wie das zustande kommt, dass der Film mir so egal ist, obwohl ich so viele Gedanken dazu habe und dass ich wahrscheinlich übermorgen schon wieder über die Hälfte vergessen habe.
Perfekt für ein Rewatch.
Ja, ich glaube so schnell nicht, aber ich habe ihn auch nur geliehen und nicht gekauft, aber mal schauen. Genau, und ich hatte ihm jetzt erstmal 2,5 Sterne gegeben, da habe ich aber schon so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich zu hart, eigentlich sind es doch eher 3, aber ich weiß es immer noch nicht so ganz. Naja, ich sage jetzt einfach mal 3.
Wunderbar, aber wir treffen uns ja trotzdem alle irgendwo in demselben Bereich, ob nun 3 oder 3,5. Klar, ist dann immer noch innerhalb des eigenen Bewertungsmaßstabes, ja, dann noch was anderes, aber ich glaube schon. Also gerade, ich glaube, wir können uns zumindest darauf verständigen, dass für die Leute, die den Film noch nicht kennen und dass die auf jeden Fall mal reingucken sollten und vielleicht da was rausziehen können, was sie so noch nicht kannten. Verschwendete Zeit ist es, glaube ich, auf keinen Fall.
Nee.
Okay. Wir hoffen auch, dass wir eure Zeit nicht verschwendet haben, dass ihr heute wieder Spaß an unserer Folge hattet. Lasst uns gerne auf Spotify eine schöne Bewertung da, ob in Zahlen oder in Worten, ist alles herzlich willkommen. Kommt zu uns auf den Discord-Server und diskutiert mit uns über Filme und alle sonstigen Themen, die euch beschäftigen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche, wie gesagt, ein bisschen anders. Alle haben Urlaub. Mal eine Woche und ihr bekommt trotzdem Programm. Von daher freut euch drauf. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Theresa, mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.